Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Devinio Talks.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Devinio Talks, das haben wir ja 454. Ja, 500 rückt näher, ne? 454, toll. Ihr Lieben, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Das ist erstmal das Erste und das Wichtigste für mich. Ich hoffe, dass ihr euch nicht angesteckt habt. Ich hoffe, dass euch zu Hause der Kopf nicht auf die Decke fällt. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, dass ihr irgendwie, ja, ich habe in der Woche auf Instagram irgendwie, ich war in der Schule, weil ich mit der Schulleitung was besprechen musste in Bezug auf die Schul-Homepage und natürlich im kleinen Kreis und war dann in meiner Klasse und das fühlte sich irgendwie komisch an, weil das alles so leer und so, also wie so eine Geisterstadt war. Und dann habe ich irgendwie einen Instagram-Post aufgenommen, so nach dem Motto, Leute, wie ist denn bei euch die Lage jetzt gerade? Hier fühlt sich gerade so ein bisschen weird an. Und es kam eine unglaubliche Menge von Instagram-Nachrichten, die ich in dieser Form eigentlich noch nie bekommen habe, bestimmt 50, wenn nicht mehr. Und so gefühlt bei jedem zweiten war ja, bei mir läuft es richtig scheiße, ich habe entweder meine Arbeit verloren oder ich rutsche jetzt gerade in die Kurzarbeit. Das ist, ja, ich glaube, dass durchaus der eine oder andere in der Community echt momentan Probleme hat, was so Arbeit und den Eigenbedarf angeht. Von daher ist das echt eine beschissene Zeit, ne? Und ich finde es, wenn ich ehrlich bin, alles immer noch so surreal, ne? Wir sind irgendwie als Wohlstandsgesellschaft, irgendwie seit ich denken kann, selbst in meinem, in Anführungsstrichen, fortgeschritteneren Leben als viele von euch, war es so, dass ich, ja, so weit nach dem Zweiten Weltkrieg geboren bin, dass ich eigentlich nur irgendwie gute Zeit, Wohlstand, problemloses, sorgenfreies Leben kenne, so. Und ja, die Angie hat schon recht, auch dafür wurde sie ja kritisiert für ihre Rede. Ich fand ihre Rede, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Das ist für, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt wirklich die größte Herausforderung und die größte Belastung auch seit dem Zweiten Weltkrieg, ne? Und ja, krass. Und ja, ich habe immer so viele Gedanken darüber, ne? Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte ja, also das Problem ist, ich erwische mich dabei, dass ich überhaupt keine Angst davor habe. Also ich habe keine Panik irgendwie, ich habe keine Angst. Einzig mein Kopf sagt mir, Krömer, du mit deinem sehr durchschnittlichen Immunsystem, ja, ihr wisst ja, wie oft ich dieses Jahr wieder krank war, irgendwie mit dem ganzen Stress und Leo und so weiter. Für dich wäre es vielleicht nicht so eine geile Idee, Corona zu kriegen. Wer weiß, irgendwie, wie das bei dir eskaliert, ne? Ihr verfolgt mich ja alle schon ein bisschen länger und wisst irgendwie, was ich in den letzten Jahren irgendwie für Sachen irgendwie, gerade in Bezug auf Erkältungen, Mittelohrentzündungen und so weiter, durchgemacht habe. Hörsturz, der irgendwie aus einer Mittelohrentzündung entstanden ist. Und ja, in den letzten Jahren ging es eigentlich. Seit ich gerade in den Wintermonaten immer irgendwie hochdosiertes Vitamin D nehme, habe ich es eigentlich total in den Griff gekriegt. Nur dieses Jahr war es halt wieder krass, was mit Sicherheit irgendwie mit dem wenigen Schlaf und dem vielen Stress mit Leo und so weiter zu tun hat. Aber sonst geht es mir eigentlich gut. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe absolut überhaupt keine Angst. Vielleicht, weil man sich noch nicht, eben weil man irgendwie immer nur ein sorgenfreies Leben gewohnt ist oder war und sich noch gar nicht so richtig geistig damit abgefunden hat oder darauf einstellen kann, wie prekär die Lage gerade eigentlich ist. Wir in Anführungsstrichen Jungen denken ja immer irgendwie, wir sind unantastbar und uns kann nichts passieren und selbst wenn wir es kriegen, dann wird es irgendwie wie so ein leichter Schnupfen und so weiter. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das für einen Großteil gilt, aber dass es durchaus auch jüngere Leute gibt, die Arschkarte haben irgendwie. Cool. Ihr wisst ja, ich bin 74er Jahrgang, ich werde dieses Jahr 46, von daher so ganz jung bin ich auch nicht mehr. Ich weiß, es ist ein Kollege von mir Anfang des Jahres und der ist irgendwie 30 noch, Mitte 30, naja, eher so Anfang Mitte 30, dass der eine normale Grippe hatte und hat gesagt, das war so krass. Von daher, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das Glück haben werde irgendwie, dass, wenn ich es kriege, dass es irgendwie leicht wird für mich. Auf der anderen Seite, Johannes B. Kerner, ne? ist positiv getestet worden, war so überrascht davon, weil er sagt, ich habe ja nichts. Wie kann ich das, wie kann ich denn Corona haben? Ich habe überhaupt keine Symptome oder minimal leichte, ne? Es ist wirklich so random 100, glaube ich. Das ist, glaube ich, bei jedem Organismus anders, ne? Ich muss mal dazu sagen, ihr Lieben, ich habe seit ungefähr einer Woche jetzt irgendwie so ein bisschen Halsschmerzen. Mal mehr, mal weniger. So ein bisschen Schnupfen auch. Und manchmal so ein Unwohlseinsgefühl irgendwie. Und es fühlt sich jetzt nicht irgendwie nach groß krank sein an. Aber sowas in der Form habe ich eigentlich nicht. Wenn ich Halsschmerzen habe, kriege ich meistens eine Erkältung. Ganz komisch. Jetzt würde ich sagen, Krömer, das ist hier, das bildest du dir ein, das ist Phantomschmerz oder so. Aber gut, Halsschmerzen kannst du nicht einbilden, ne? Am liebsten würde ich mal einen Test machen, ne? Weil, keine Ahnung, wie formuliere ich das am besten? Wenn ich es jetzt hätte, könnte ich es ja eh nicht mehr ändern und dann wäre es eigentlich ganz gut, weil dann wären es ja super leichte Symptome und dann hätte ich es in Anführungsstrichen hinter mir jetzt gerade so. Und da ich mich sehr strikt irgendwie an die Beschränkungen halte, größtenteils das Haus nicht verlasse und wenn dann nur zum Einkaufen auch immer nur, wenn es irgendwie schön leer ist und auch, habe ich ja glaube ich in der Woche auch in meinem Blog geschrieben, meine Einkaufsgewohnheiten verändert habe, was sehr nervig ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, es gibt ja unterschiedliche Einkaufsgewohnheiten. Es gibt Leute, die kaufen nur ein, zweimal die Woche ein, kaufen dann super viel. Ich bin jemand, der gerne irgendwie gerade für Leo frische Sachen kauft und eher so spätestens jeden zweiten Tag einkaufen geht so. Dafür nicht viel und dann immer frisch so. Und ich muss mich jetzt umstellen. Ich war heute einkaufen, irgendwie nach Mittwoch das letzte Mal, also Mittwoch und jetzt, heute, Samstag. Und ich habe, glaube ich, seit 10 Jahren nicht so viel eingekauft. Jetzt werdet ihr sagen, hey, bist du am Hamstern oder was? Nee, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ich habe eigentlich nur für die ganze Woche eingekauft. Ich habe über 100 Euro bezahlt für den Einkauf. So, krass. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Also wenn ihr jetzt sagt, also ich habe wirklich nicht so viel eingekauft. Also ich habe jetzt keine 10 Pizzen oder so gekauft. Das Einzige, was ich zweimal gekauft habe, war Miracoli, zweimal. Also es gibt nichts, was ich mehr als zweimal gekauft habe. Ja, mittlerweile triggert es mich auch, ihr Lieben. Jetzt mal unabhängig davon, ich wechsle hier schon wieder das Thema, ich springe von einem zum anderen. Es ist immer noch bei uns überall Klopapier ausverkauft. Und die dummen Menschen, irgendwie die dummen Panikkäufer, haben jetzt endlich nach irgendwie ein paar Wochen auch gecheckt, dass sie auch mit Küchenrollen den Arsch abwischen können. In den letzten Wochen immer noch Küchenrollen zu kaufen. Jetzt haben die Dullis gemerkt, oh scheiße, Klopapier kriegen wir nicht mehr, beziehungsweise haben wir schon den ganzen Keller voll. Wenn uns das Klopapier irgendwann ausgeht, dann kommen wir noch Küchenrollen dazu und dann können wir uns damit zunächst den Arsch abwischen. Ich habe heute zum ersten Mal bei Butni, das gibt es glaube ich nur in Hamburg oder Norddeutschland, das gibt es glaube ich woanders, das habe ich letzte Woche schon erzählt, das ist sowas wie Rossmann oder SB oder so, oder DM. Also so eine, wie nennt man das? Wie fällt der Name dafür nicht an? Wie nennt man sowas? Der Fachhandel für Pflege, bla bla bla. Ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ihr seid ja nicht du, ihr wisst ja alle, was ich meine. So. Und da war heute zum ersten Mal ein Schild irgendwie, wenn Sie Toilettenpapier kaufen wollen, bitte pro Familie eins. Mehr gibt's nicht. Und wir möchten uns auch nicht auf Diskussion mit Ihnen einlassen und Ihre, nach dem Motto, Ihre schlechte Laune wollen wir auch nicht abkriegen. Ich habe es auf Instagram gepostet gerade, vorhin, als Story. Könnt ihr mal durchlesen. Finde ich ganz gut. Ich bin mir sicher, dass trotzdem irgendwie die ganzen Wutbürger und die ganzen Proleten und Assis dann sich dann beschwert haben. Wie kann das denn sein? Ich bin in der Demokratie, ich kann mir doch so viel kaufen, wie ich will. Ja, das muss sowieso das Nervigste sein. Wenn du so im Einzelhandel arbeitest, beziehungsweise an einer Kasse in so einem Supermarkt, da bist du sowieso so ein bisschen, hast sowieso so ein bisschen die Arschkarte, finde ich. Weil einfach so viele verschiedene fremde Menschen irgendwie an dir vorbeilaufen. Und da musst du immer nur mit den, als wäre das nicht schon irgendwie in dieser Zeit, schwer genug, musst du ja auch noch mit den Vollassis rumärgern irgendwie, weil sie irgendwie nicht 800 Packungen Klopapier kaufen dürfen, so. Ich musste ehrlich gesagt lächeln heute nach dem Einkauf. Ich war in der Kasse, irgendwie war durch, hinter mir war eine Dame, die irgendwie nur ein paar Sachen gekauft hat und die sagte zu dem Typen an der Kasse, ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen, aber sie sagte so sinngemäß so, ja, danke, dass Sie da sind und danke, dass Sie irgendwie in dieser schweren Zeit hier diesen Job machen für uns. Und er hat gelächelt und ich stand noch in der Nähe, ich habe gelächelt und das ist so, naja, das, also ich habe das Gefühl, das macht auch positiv was mit Menschen irgendwie. Es gibt nicht nur die Vollprolls und die Assis und die Choleriker, die sich nicht benehmen können. Boah, wenn ich da Marktdings wäre, ich würde die rausschmeißen. Ich würde sagen, ihr habt hier Hausverbot, ihr kommt hier nicht mehr rein. Wer sich nicht benehmen kann, fliegt raus. Egal. Mich triggert das so, egal. Aber es macht doch was Positives mit Menschen, glaube ich. Ich glaube, viele fangen jetzt auch an nachzudenken und sind dankbar für die Leute, die sich in dieser Krise den Arsch für sie aufreißen. Ne? Man sieht ja auch irgendwie aus Italien und Spanien immer so Bilder, irgendwie, wo die Leute sich verabreden, auf dem Balkon sind und klatschen. Und so. Eduard schrieb mir übrigens heute, was ganz spannend ist. Ihr wisst ja, Eduard ist in der IT zuständig. Oder arbeitet da. Und Eduard schreibt mir, wir sind 18 Stunden am Tag Corona-Folgen bekämpfen in der Logistik. Das heißt, er ist jetzt wahrscheinlich mit seiner IT-Firma für Logistik jetzt zuständig gerade. Wird immer kritischer und wirklich keiner will, dass Transport und Logistik nicht mehr funktionieren. Daher Dauereinsatz, bla 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 bla. Dann noch irgendwas Privates. Ich hatte ihm eine Frage gestellt wegen meiner Hardware. Wir machen aktuell bis morgen Abend noch wir versus Virus Hackathon.org. Was ist das denn nur wieder? Muss man gleich mal angucken. Was ist das? Wir versus Virus. Der Hackathon der Bundesregierung vom 20. bis 22. März. 8 Herausforderungen der Lösung, Gesellschaft. Wir versus Virus. Was ist denn das? YouTube-Channel, Kommunikation via Slack, alle Projekte. Digitale Beteiligungsprozesse. Internetzugang haben, bla bla bla. Teilnehmer 42.000. Ideengeber. Okay, spannend. Ja, also, es gibt, glaube ich, momentan viele Leute, die sich massiv den Arsch aufreißen dafür, dass hier das alles halbwegs läuft. Ich bin halt viele davon nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte irgendwie in dieser Zeit nicht im Krankenhaus arbeiten müssen. Ich möchte auch in dieser Zeit nicht an der Kasse sitzen müssen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ja gerade schon erzählt, dass mich so viele Sachen in dieser Zeit triggern. Wisst ihr, was mich unfassbar triggert? Ich habe gerade irgendwie so, ihr wisst ja, dass ich gerade so ein bisschen TikTok am Laufen habe. Wir haben irgendwie in meiner Klasse ein neues Video veröffentlicht, was übrigens ganz süß ist, weil irgendwie wir wieder so einen Gag daraus gemacht haben. Ich habe denen zu ihren ganzen Aufgaben auch irgendwie die, in Anführungsstrichen, freiwillige Hausaufgabe gegeben. Leute, nehmt eure eigenen Handys. Wir gehen davon, also das Video ist so von wegen, ich sage, ja, ihr Lieben, ihr müsst ja alle um 8 Uhr aufstehen und dann mindestens 5 Stunden irgendwie für die Schule was machen, das erwarte ich von euch. Und dann so Schnitt auf die Kids, die halt irgendeinen Quatsch machen. So, das war das Motto des Ganzen. Und meine Kids haben sich lustige Sachen ausgedacht, was sie stattdessen zu Hause machen. So nach dem Motto Hausaufgaben, nö, dafür habe ich keine Zeit, ich mache das und das. Ist super lustig geworden. Ist nicht viral gegangen, was mich überrascht hat, weil alle Videos mit diesem Tonus und mit diesem Aufwand irgendwie bisher viral gegangen sind auf TikTok. Aber gut, es muss ja jetzt auch nicht jedes Video irgendwie 1 Million Aufrufe haben. Wie komme ich jetzt darauf? Jetzt habe ich den Bogen verloren. Ach so, genau. Was mich triggert. So, und dann gucke ich bei TikTok rein und dann ist dieses Medium voll von Leuten, die lustige Pranks machen. Ja? Die irgendwie mit so Wassersprühen durch die Gegend gehen und so tun, als würden sie Leute anniesen. Ich glaube, ich würde so jemandem eine ballern. Ich glaube nicht, dass ich mich da zusammenreißen könnte, ehrlich. Ob es jetzt Prank ist oder nicht. Wenn es kein Prank wäre, hätte der den Kinnhaken eh verdient. Wenn es Prank wäre, mindestens genauso. Also wie man in dieser Zeit jetzt noch mit den Ängsten der Menschen spielen kann, triggert mich, ja. Ich bin mir sicher, dass es auf YouTube auch sowas gibt. Ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen, original. Das ist mittlerweile gesperrt worden von YouTube, sehr gut. Das ist von Z-Max, keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Aber irgendwie, bitte würdigt ihm keines Aufrufs. Der hat ein Video veröffentlicht, der Titel war jetzt, haltet euch fest, Junge hat Corona und wird sterben, ich erfülle ihm seinen letzten Wunsch. Und damit so ein Fortnite-Thump. Und er sein Gesicht mit einer Träne irgendwie. Das heißt, alle, also gerade so diese Trash-YouTuber versuchen das jetzt, oder ja, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf TikTok und wahrscheinlich auf Instagram, versuchen jetzt irgendwie diese schlimme Zeit für ihre Scheiße dazu missbrauchen. Ja, wie gesagt, der komische Typ, das Video ist schon gesperrt worden. Ich hoffe, dass der ganze Kanal weg ist. Ich guck mir das mal eben an. Wie heißt der Affe? Punkt, 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 der Faker. Antwort an Monte. Ansage an, ja, okay, das ist auch ein großer YouTuber, der hat 500.000 Leute. Er fake Corona für Klicks, schreibt hier Unge. Sogar Unge hat sich den schon vorgenommen. Und er finde das richtig geil irgendwie. Aber ist ein ist ein Fortnite-YouTuber. Ich gebe ein 8-jährigen No-Skin mein Recon, lalala. Ein. Ja, also es ist irgendwie so ein. Oh Gott, wenn ich den schon sehe. Oh Mann. Okay, dem, ja, zumindest eine Video ist dicht. Himmelarsch und Zwirn. Also solche Leute. Ja, ich nutze mal im Corona aus, um ein paar Klicks zu generieren. Voll geil. Okay. Ja, gut, dann gehen wir mal weg von der ganzen Sache. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine total beschissene Zeit. Und ja, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich hoffe, dass wir irgendwie vernünftig durchkommen. Und dass wir alle gesund und munter aus dieser Sache irgendwann rauskommen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so bald passieren wird. Wie ich in den letzten Tagen auch in den Streams gesagt habe, ich gehe davon aus, dass wir die Sache erst komplett vom Hintern haben, wenn es einen Impfstoff gibt, ehrlich gesagt. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin erzählt, ich habe seit einer Woche irgendwie so ein bisschen Halsschmerzen und so ein bisschen Schnupfen, so minimal, also wirklich minimal. Also es ist wirklich nicht mal eine Erkältung, würde ich sagen. Aber so Mittwoch oder so bin ich morgens auf, weil ich richtig halt schon gesagt, scheiße, ich werde krank. Fühlt sich aber eher wie eine Erkältung an, so, ne? Und am liebsten würde ich jetzt irgendwie so einen Schnelltest machen, das wäre halt einfach geil. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich in der Richtung was habe, weil hätten meine Frau und mein Sohn ja auch irgendwas und denen geht's pudelwohl. Naja, ihr Lieben, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel heute vorbereitet. Ich wollte jetzt auch nicht euch wieder irgendwie 8 Stunden Corona hier voll jammern. Wir haben gleich 1,5 Stunden mit Balthasar, wo wir natürlich intensiv über all das reden. Das haben wir am Donnerstag aufgezeichnet und haben dann schon irgendwie gesagt, ja, wer weiß, was bis Sonntag irgendwie alles los ist. Das, was wir jetzt besprochen haben, ist wahrscheinlich schon irgendwie kalter Kaffee. Ist es aber, in Anführungsstrichen, zum Glück nicht. Das gibt's gleich. Ansonsten, ganz kurzer Hinweis, dass ich jetzt aktuell 3-mal pro Woche streame, weil ich Bock darauf habe, weil es ganz viel Lob gab, weil viele gesagt haben, ah, Krömer, irgendwie, du bist die letzte Unterhaltung, die mir jetzt geblieben ist. Gefühlt ist ja alles weg, ne? Es gibt ja irgendwie keinen Fußball mehr, es gibt irgendwie, alles wird abgesagt. Ich glaube, aufs Jahr hin wird das eine ziemliche Enttäuschung werden für uns Nerds. Keine Ahnung. Neue Mandalorian-Staffel im Dezember? I don't think so. Wie sollen die gerade drehen? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die haben ja jetzt schon super viele Filme und Sachen abgesagt und keine Ahnung, PlayStation 5 Weihnachtszeit. Wie wollen die das produzieren bis dahin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr so ganz viele Sachen erscheinen werden. Man darf gespannt sein, wie die das lösen. Ich glaube es nicht. Von daher wird das wahrscheinlich ein sehr unspektakuläres Jahr, wo wir viele drin sein werden und mal gucken. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwelche Highlights. Vielleicht sollte man auch nicht zu ganz schwarz malen. Also ich stream 3-mal die Woche, wenn nicht irgendwas Wichtiges dazwischen kommt. Also nächstes Stream ist schon am Montag, ihr Lieben. Das heißt, ja, morgen. Morgen ist der nächste Stream um 20 Uhr. Und wir spielen momentan, keine Ahnung, 4 Dota Underlords, haben nicht so ganz krass gute Viewerzahlen. Dota Underlords ist halt mein absolutes Lieblingsspiel aktuell, aber interessiert keine Sau. Das heißt, man muss halt abwägen, will man das spielen, was einem mega viel Spaß macht und ein bisschen mehr Viewer haben, oder sagt man, scheiß auf Viewer und ich spiele das, worauf ich Bock habe. Ich habe immer so zwischen 200 und 300 Viewern, mehr ist momentan nicht drin, aber das ist okay. Das ist okay, das ist meine Core-Community irgendwie, zumindest in Sachen Stream oder in Sachen Twitch, und damit bin ich zufrieden. Wir spielen momentan sehr viel Dota Underlords. Ja, letzte Woche haben wir ein bisschen Fortnite gespielt, das hat auch Spaß gemacht mal wieder, hat wirklich Spaß gemacht, am Freitag haben wir WoW gespielt, stehst du schlicht und einfach, weil ich Blizzard gedacht hat, oh, können wir auch mal ein bisschen Profit aus Corona noch ziehen. Machen wir mal einen XP-Buff ins Spiel, der 100% mehr XP gibt. Das heißt, ihr kriegt einfach die doppelte XP jetzt, wenn ihr twinkt. Und Pape, Maris und ich haben am Freitag unsere Twinks weitergespielt. Wir haben irgendwas mit 20 angefangen und ich weiß gar nicht, ich bin 33, 34, 35 in 2-3 Stunden, die wir nur gespielt haben. Das geht unglaublich schnell. Vielleicht machen wir eine Aktion draus. Ich will das jetzt nicht so an die große Glocke hängen, weil irgendwie dann gründen wir wieder eine Gilde und die Leute zocken und sind dann wieder enttäuscht, wenn es doch nichts wird. Von daher ist das erstmal nur so ein grobes Ding. Wir leveln mal weiter und unser Ziel war jetzt irgendwie Level 70 erstmal zu werden und dann mit Level 70 den Black Temple zu raiden. So als Retro-Ding. Und das Ziel ist Illidans Kleve für meinen Rogue. Die Warglaves, die für mich geblockt sind, würde ich einfach mal, lege ich einfach mal fest. Nur für ein paar wird es auch lustig, mal irgendwie eine der coolsten Instanzen ever zu sehen. Also Ziel ist irgendwie Level 70 und Black Temple Raid. Ja, und der andere aus dem Team schon gesagt, er ist dabei. Ich glaube, Izzy ist 60 und wartet auf uns. Und mal schauen. Hat Spaß gemacht am Freitag. Wir waren in Darkshire. Und ja, werden wahrscheinlich am Montag und Dienstag das auch weiter zocken, falls Papa dabei ist. Wenn nicht, machen wir was anderes. Wie gesagt, Fortnite ist immer ganz nett. Ja, wir haben ein paar Teams gespielt irgendwie, lustigerweise mit einem Schüler von mir, der neulich meinen Stream guckt und extrem guter Fortnite-Spieler ist, der uns total gecarried hat, der Danny. Also nicht einer aus meiner Klasse, sondern einer aus einer Informatik-Klasse, die ich habe. Und ja, das war ganz lustig. Und ich habe dann letzten Tag auch ein bisschen gespielt, was mir Spaß gemacht hat. Ich spiele mal dieses 50 gegen 50, dieses, wie heißt das, Massendingsbums. Und das ist ganz schön, weil wenn du da stirbst, spawnst du halt direkt wieder. Von daher, im normalen Spiel, so ein Noob wie ich, wenn ich tot bin, kann ich wieder von vorne anfangen. Das ist immer sehr frustrierend. Ich bin jetzt besser geworden, einfach weil ich dadurch, dass ich immer wieder respawn, immer wieder üben kann, einfach mal ein Gefühl für die Waffen und fürs Schießen und so weiter kriege. Ich bin natürlich immer noch der schlechteste Fortnite-Spieler der Welt, aber ne, ich habe letztens in einem, wie heißt es denn, dieser 50 gegen 50 Modus? Haue oder so? Egal. Habe ich über 10 Kills gemacht damit. Ne? Das macht unfassbar viel Spaß. Du suchst dir einfach eine geile Sniper. Ich habe mich dann immer in irgendeinem Busch gesetzt oder auf irgendeinem Baum und von da die Leute weggesnappt. Ich habe sogar ein Achievement gekriegt, weil ich einen von über 200 Metern irgendwie weggeballert habe. Also einen Kill über 200 Meter mit dem Rohr auf so einer Sniper-Dings. Macht super viel Spaß. Ja? Egal, ihr Lieben. Was ansonsten ansteht, ist halt, dass ich sehr mich auf den New World Release freue, der eigentlich im Mai geplant ist. Das könnte uns das Jahr natürlich sehr spieltechnisch sehr versüßen, wenn das so gut ist, wenn das so gut wird, wie man hofft oder wie man auch schon teilweise hört. Die Closed Beta soll nicht so weit oder die Open oder Closed Beta soll nicht so weit weg sein, wie man denkt. Ich hoffe natürlich, dass die das Spiel jetzt fertig entwickeln können. Die werden wahrscheinlich alle im Homeoffice sein. Von daher kann das auch sein, dass es natürlich wieder verschoben wird. So. Von daher, aber das ist meine Hoffnung aktuell, dass das vielleicht das Spiele-Highlight des Jahres wird und damit ich auch mal wieder richtig in den Streams Gas geben kann und auch viele von euch vielleicht dabei sind. Also das ist schon eine Hoffnung von mir, wenn ich ehrlich bin. So, also aber bis jetzt geht erstmal dreimal die Woche Stream, Montag, Mittwoch, Freitag. Und zumindest jetzt erstmal die nächste Woche und die Osterferien durch und dann schauen wir mal, wie es unterrichtstechnisch jetzt erstmal weitergeht. Ich habe heute eine Kolumne drüber geschrieben und gleich in dem Bannersage-Teil geht es auch nochmal darum, irgendwie frustrierend die Lage gerade als Lehrer ist und so weiter und so weiter. Ansonsten, ihr Lieben, habe ich am Freitag eine schöne Aktion für euch. Ihr wisst ja, ich schneide gerade jetzt schon wieder feuchtfröhlich an Alimania, am neuen Alimania Classic-Teil. Und ich weiß, dass ihr in letzter Zeit nicht so geil auf meine Hörproben wart, aber ja, ihr habt lange auf Alimania Classic verzichten müssen. Ich habe eine komplett spoilerfreie Hörprobe für den fünften Teil, wo nichts von der Story gespoilert wird, sondern was wie so ein bisschen die Einleitung des Teils ist, was mehr wieder so ein Running Gag ist, beziehungsweise so ein Gag, der vorweg vor dem Hörspiel passiert. Von daher habt ihr vielleicht Bock drauf. Am Freitag um 22 Uhr gibt es die Premiere dieser Hörprobe, danach lade ich sie auf YouTube hoch. Und ist, glaube ich, eine schöne Sache und vielleicht so ein kleines Goodie, um die Wartezeit zu überbrücken, wo ich immer noch nicht weiß, wie lange es dauern wird. Ich bin, ja, it's done when it's done. Ich bin fleißig am Arbeiten dran, fleißig am Schneiden. Es dauert. Das ist keine Sache, die irgendwie 3 Tage dauert. Ne? Vor allem, weil ich ja auch immer viel mit Leo zu tun habe und eigentlich nur abends und nachts schneiden kann. So. Und gerade auch wirklich hundemüde bin, weil ich bis gerade nur geschnitten habe. Jetzt ist what the fuck, es ist wirklich schon 2:15. Ich hätte jetzt schwören können, dass ich gerade um 12:30 erst mit dem Podcast angefangen habe. Es gibt irgendwie Sommerzeit, ich habe irgendwas verpasst. Ich hätte jetzt schwören können, dass ich um 0:30 mit dem Schnitt angefangen habe, mit dem Podcast angefangen habe. Es ist wirklich schon 2:50. Das heißt, ich habe jetzt auch wieder keine Zeit. Sag mal. Habe ich irgendwas verpasst? Ist die Zeit vielleicht, warte mal, die Zeit war noch von 2 auf 3, ne? Ist es Samstag, wurde heute die Zeit umgestellt? Zeit umstellen. Ich bin jetzt gerade etwas irritiert, weil ich hätte jetzt schwören können, dass ich um 0.30 Uhr Zeitumstellung Sommerzeit. Sonntag 29. März, also nächste Woche wird umgestellt, okay. Aber es hätte sein können, ne? Es hätte sein können. Also nächsten Sonntag wird umgestellt. Also genau in einer Woche. So. Eine Stunde vor allerdings, von 2 auf 3. Okay, dann passt das hinten und vorne nicht. Okay, dann bin ich einfach ein Dulli. Fassen wir es so zusammen. Also Freitag Elimania-Premiere, Montag, Mittwoch, Freitag Stream. Und wenn es irgendwas Neues gibt in Sachen Projekte oder sonst was, werdet ihr das natürlich erfahren. Jetzt gibt es erstmal den Beinersatz-Teil, der wirklich lang geworden ist. Von daher ist es auch nicht so schlimm, dass ich jetzt hier nicht so viel am Start habe. Ich wünsche euch eine schöne Woche, falls wir uns nicht mehr hören. Und würde mich freuen, wenn ihr Montag, Mittwoch oder Freitag dabei wärt. Macht's gut und viel Spaß jetzt mit dem sehr, sehr langen Teil mit Beinersatz. Hallo liebe Community, es ist wie immer Donnerstagnacht und ich muss einfach sagen, dass ich mich leider verschlechtert habe. Ne, letzte Woche mit Rolf Fuhrmann, wo ich selten zu Wort kam. Jetzt ist es andersrum, jetzt ist Beinersatz da, dem ich immer ans Wort falle. Ne? Letzte Woche hat man gesehen, dass ich mich doch benehmen kann. Ne? Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Warst du auch stolz auf mich, Beinersatz?
Ne? Sehr, sehr, ja. Sehr.
Ja, danke. Ihr wisst gerade nicht, was abgegangen ist. Wir waren beide ausnahmsweise mal pünktlich. Es ist jetzt 22.22 Uhr, Schnapszahl quasi. Und mein OBS hat gerade, obwohl ich gestern erst aktualisiert habe, gerade nochmal ein Update fabriziert. Und das hat ein bisschen gedauert. Und Banasa und ich haben quasi alles, was relevant war, jetzt schon irgendwie vorher abgearbeitet. Nämlich eine Friseurdiskussion, ich habe Banasa ein paar heimliche Fakten meines Blogs präsentiert und Friseur ist ein unglaublich großes Thema. Ich habe gerade erzählt, dass ich, dieser Friseurbeitrag, den ich auf meinem Blog hatte, dass der viral gegangen ist über die WordPress Android App. Es gibt so Apps für iOS und Android, wo quasi so die geguckt wird in allen WordPress-Blogs, irgendwas so die interessantesten Artikel sind und die gehen dann da viral. Das ist so ein bisschen wie nennt man das? So eine Startseite oder so eine Vorschlagsseite. Und ich bin da schon ein, zwei Male mit Blog-Anträgen viral gegangen. Das hatte mal meine Besucherzahlen irgendwie verdoppelt. Und lustigerweise ist das jetzt mit diesem Friseur-Blog-Antrag passiert. Ich habe auch in den Comments ja super viele Friseure und so oder Friseurinnen. Ich habe so ein Analyse-Tool für meinen Blog und darin kann ich sehen, mit was für Suchanfragen die Leute auf meine Seite kommen. Und lustigerweise sind das aktuell nur für Friseur-Keywords. Sowas wie, darf man noch zum Friseur gehen? Corona-Friseur, kann man sich anstecken? Jada, jada. Das heißt, ich bin jetzt einfach der Friseur-Blog Nummer 1 in Deutschland bei Nazar. Auch da die Frage, bist du stolz auf mich? Beinersatz, bist du noch da? Wieso bist du gemutet, Beinersatz?
Weil ich bin durch, fertig.
Du bist echt durch, ne?
Ich hatte mein Headset hochgeklappt, wie ich das jetzt die letzten
Mal. Ich würde deine Ausreden nicht hören. Jetzt sag endlich was dazu, sonst schlag die Hände weich, scheiß Schalker.
Und dabei gemerkt, dass ich irgendwie immer noch Ausschlag habe. Egal.
Du hast Ausschlag, das tut mir leid.
Ja.
Wasch dich mal.
Niemals, niemals. Ich habe schon immer gesagt, also wenn es der Krömer schafft, dann als mit Friseur.
Dann über die Friseure. TikTok und Friseur, das ist so, das bin ich, ne? Wenn ich mal gerade hier in diese Analyse-Tour reingehe, dann steht es hier: Corona-Friseurbesuch ist 1, Friseurbesuch Corona ist 2, Corona-Friseurbesuch Fragezeichen 3, Friseurbesuch trotz Corona 4, Ausgangssperre für Friseurberuf 5, Corona, sterben wir alle. darf ich noch zum Friseur? Also, ich bin einfach der Friseur-Blog Nummer 1 jetzt in Deutschland. Sehr gut, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich wiederhole jetzt das, was ich gerade mit Banasa schon besprochen habe. Das Ding ist ja, für mich ist es wirklich in der Tat echt ein Problem, dass ich nicht mehr zum Friseur darf. Ja, ich meine, ich sitze das aus und so weiter, aber bei mir ist halt echt so, ich fühle mich unwohl mit meinem Bart, weil so nach einer Woche fängt mein Bart halt extrem an, ungepflegt auszusehen, finde ich. Und ich überlege jetzt schon, ich habe vor ein paar Jahren schon mal versucht, irgendwie, weil das mit meiner damaligen Schule und dem Friseur nicht gepasst. Da muss ich aber einen speziellen Friseur finden, irgendwie, der den Bart schön schneidet. Und ich gehe seit über 10, 15 Jahren jetzt zu irgendwelchen sympathischen türkischen oder arabischen Friseuren, die das halt, die Deutschen können das irgendwie nicht, ich weiß auch nicht warum. Und
also ich glaube, ja, es ist, glaube ich, wirklich, also wenn du für die Rasur da bist, ist es, glaube ich, wirklich fast schon empfehlenswert, so in den türkisch-arabischen Bereich
richtig, zu gehen. Richtig, richtig.
Weil bei meinem Friseur zum Beispiel macht das mit Klinge überhaupt nicht.
Also genau.
Das ist wirklich nur Stutz mit
Maschine. Lustig ist auch, als ich hergezogen bin, habe ich mal einen Friseur angerufen, der es eigentlich macht. Und hat gesagt, ja, wir dürfen das nicht mehr irgendwie, das ist uns vom Gesundheitsamt, ja, da irgendwie untersagt worden, weil das nicht hygienisch wäre, irgendwie so. Was ist denn das für eine bescheuerte Ausrede? Alle arabischen und türkischen Salons machen es, aber ihr dürft es angeblich nicht. Also, was ist das denn für eine Scheiße? Egal, also ich habe vor ein paar Jahren, wie gesagt, als auch schon mal nicht gepasst hat und ich keinen Friseur in meiner Nähe hatte, der das konnte, habe ich das schon mal selbst versucht. Und das Problem ist, es ist halt, also die machen das halt mit einem Rasiermesser und nur deshalb kriegen die das so präzise und so schön hin. Und jeder, der das schon mal alleine zu Hause versucht hat, mit einem Barttrimmer oder sonst was, weiß, wie schwer das ist. Das kriegst du niemals so hin. Du kriegst allein schon irgendwie den Bart nicht so kurz, weil du müsstest dann irgendwie so die Konturen machen und damit Nassrasierer vielleicht nacharbeiten oder so. Auf jeden Fall ist das ein Riesenaufwand, wo es dann am Ende doch mal scheiße aussieht, weil du es halt nie irgendwie wirklich gerade und irgendwie halbwegs hübsch hinkriegst. Das OBS-Update lief, habe ich jetzt gerade irgendwie bei Amazon, ich habe lustigerweise nicht nur so ein Gerät bestellt, mit was angeblich da perfekt, ich sage die Marke jetzt mal nicht, aber wo man angeblich mit Konturen schneiden kann, sondern es gibt auch Schablonen dafür, habe ich gerade gesehen. Das heißt, ich werde jetzt morgen mit so einer Schablone vom Spiegel stehen und versuchen, das einigermaßen hinzukriegen. Das wird auf jeden Fall...
Was ist das denn, rasieren nach Zahlen, oder?
Ja, so ungefähr, genau. Ich mache mir dann so... Ich mache mir dann so mal nach Zahlen auf die Backe. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich meine, ja... Schlimmer als jetzt kann es eh nicht aussehen. Es ist wirklich nicht so schön jetzt mehr, ja. Ich finde es persönlich unverantwortlich, jetzt zum Friseur zu gehen. Ne? Weil, also ganz ehrlich, ne, da sind ganz viele Leute, die jetzt panisch noch hingehen und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das mit den Haaren machen soll. Das ist das nächste Problem, fällt mir gerade auf. Keine Ahnung. Muss ich ja doch wieder Raster tragen, so wie früher. Ne? Oder Afro. Naja, mal gucken, mach mir nochmal Gedanken. Aber es ist halt wirklich so, ne? Ich habe mal diese Gedanken zu kämpfen gehabt, okay, fahr doch einmal hin ganz kurz, dann hast du erstmal ein paar Wochen Ruhe und dann so, kannst du nicht machen, das ist doch total scheiße. Das Ding ist halt, die Friseure fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut, die Kunden fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut, irgendwie die Friseure können tragen, was sie wollen, ob sie Handschuhe tragen oder Mundschutz, das ändert ja eigentlich nichts. Von daher, für alle Beteiligten echt eine scheiß Situation. Von daher, ja. Aber für viele Menschen, ich sag mal, besonders für Frauen ist es halt, ja, noch, also, die sind noch eitler als ich und für dieses Überleben ist wichtig. Was hatten wir für Leute in den Kommentaren oder für Damen in den Kommentaren, die sagen, das geht nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich sehe aus wie eine Schreckstraube, das geht nicht, ich muss zum Friseur. Nee, musst du eigentlich nicht. Also, warst du heute schon beim Friseur in den letzten Tagen?
Nee, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt schon mal beim Friseur war, ehrlich gesagt.
Oh Mann.
Mir ist das halt auch, ich gehe halt zum Friseur, wenn die Haare unterm Headset anfangen zu jucken, dann weiß ich, dass ich mal wieder zum Friseur muss. Seit ich mir den Bart selber trimme, ist er wirklich, freue ich nicht. Aber ja, du hast völlig recht, also im Moment zum Friseur zu gehen, ne? Also selbst wenn die alles andere wechseln, ich weiß nicht, wie es sonst so ist, aber bei mir wäre es, zum Beispiel die Schwachstelle wäre halt hier der Umhang, den du kriegst.
Ne?
Die hängen dir doch so ein schwarzes Umhang-Ding.
Ach ja, okay. Weißt du, das ist auch so eine Sache, wo meine Freundin und ich jetzt irgendwie immer uns fragen, auf welche Materialien überleben denn die Viren? Also, keine Ahnung, Beispiel, ich gehe einkaufen, kaufe mir eine Banane oder eine Birne. Wenn es jetzt vorher jemand angefasst hat, der Corona auf der Hand hatte, kann ich mich dann über die Birne anstecken? Ja, genau. Eine
gute Frage.
Das ist eine gute Frage. Man sagt immer, man muss, geht es vielleicht nur an bestimmten Oberflächen, so an glatten Oberflächen, weil Türgriffe scheint ja, wenn wir nicht ständig gewarnt werden, Türgriffe scheinen ja definitiv möglich zu sein. Oder Einkaufswagen da an dem Griff. Aber was ist mit, keine Ahnung? Wir nehmen ja, also an Stoff offensichtlich überleben die Viren nicht, sonst würden wir ja nicht unsere Jacke überziehen, um die Türklinke anzufassen. Gibt es irgendwo im Netz eine Liste von Sachen, die man anfassen darf? Das ist, finde ich, super spannend. Du googelst gerade.
Ja, ich habe nur gelesen, dass das, ich weiß gar nicht, wer irgendwer beruhigt hat.
Was
dass,
googelt man da? Corona, was darf ich noch anfassen? Das wäre ein guter Blog-Eintrag.
Ja, dass Lebensmittel ungefährlich sein sollen. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, ob die damit meinen, die Oberfläche von Lebensmitteln oder wirklich Lebensmittel.
Gefahr an der Türklinke und Tischplatte. Ja, aber warum hält es da durch und woanders nicht? Lauter halten sich Viren bis zu 72 Stunden auf Kunststoff oder Edelstahl. Virologe Drosten mahnt aber zu differenzieren. Auf Oberflächen, was ist das denn? Vor allem Mensch zu Mensch übertragen, vor allem.
Ja, das hört man immer wieder, dass eigentlich das Schlimmste ist immer noch so die Tröpfcheninfektion, ne, über
dann
Gespräch,
seien erstmal nur sehr geringe Mengen des Virus an einer Oberfläche.
Also ich sag mal sowieso, du bist mit deinen Lebensmitteln safe, solange du es schaffst, zwischen Einkauf und nach Hause fahren, den nicht im Gesicht rumzutatschen.
Aber warum mahnen sie vor Türklingen und Tischplatten, Kunststoff und Edelstahl? Also ich will, keine Ahnung, ein Virus kann auf 72 Stunden auf Kunststoff oder Edelstahl überleben, aber nicht auf einem biologischen Material wie einer Birne. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder?
Je nach. Also es hängt immer davon ab, von pH-Werten, Säuerungswerten. Bei Stoff wahrscheinlich kann der...
Ein Virus, das eigentlich dafür geboren ist, in Anführungsstrichen, auf einem Wirt zu überleben, schafft es 72 Stunden auf einem Material wie Edelstahl oder Kunststoff zu überleben, aber nicht auf einer Birne. Das macht doch, die wo Wasser drin, macht doch alles keinen Sinn.
Nee,
das ist eine Verschwörung. Von der Tür oder gegen die Tür- und Plastikindustrie, glaube ich.
Also, das Wichtigste ist ja auch einfach, du selbst wenn, sagen wir mal, da Corona auf der Birne ist und du packst sie an, bekommst du dadurch ja nicht Corona. Erst wenn du danach mit der Hand im Gesicht rumfuschelst, dann wird es gefährlich.
Aber Drosten sagt hier auch, dass die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist, dass es passiert. Selbst wenn man dort hineinfasst, verdünnt sich das Sekret auf der Haut weiter. Es kommt zusammen mit der Haut, mit einer Berührung für, keine Ahnung. Warte mal. Drosten vermutet, dass für den Test große Mengen Viruslösungen verwendet wurden. Im Alltag habe man aber eher mit geringen Mengen zu tun. Beispielsweise, wenn jemand genießt hat, dann seien erstmal geringe Mengen des Virus auf einer Oberfläche. Also ja, okay, dann kann man da ein bisschen entspannter sein. Es gäbe zwar eine gewisse Gefahr, wenn eine Person eine kontaminierte Oberfläche berühre und sich dann sofort an Mund, Auge oder Nase fasst. Es sei aber nicht der überwiegende Übertragungsweg.
Genau, deswegen, wenn ihr euch schon im Gesicht die Nase kratzen oder so, dann macht es einfach mit dem Ärmel.
Also aber ich würde gerne wissen, warum glatte Oberflächen hierfür prädestiniert sind und eine Birne nicht, was ja auch eigentlich glatt ist. Und ich finde es seltsam. Weil, also nach meiner Logik nach irgendwie, ein Virus ist eine Lebensform, die einen Wirt braucht. Die überlebt 72 Stunden auf einer, ich sag's mal ganz noobhaft, auf einer wirtfreien Oberfläche, wo sie keinerlei biologische irgendwas hat, um zu überleben. Aber auf einer Birne, wo Flüssigkeit drin ist, was auch eine biologische Lebensform irgendwie ist, naja, Lebensform kann man nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, da nicht. Keine Ahnung.
Ja, aber der Virus verbindet sich ja nicht mit irgendwas.
Das nee, tut es nicht, aber dann, wenn er auf der glatten Oberfläche überlebt, musst du auch auf einer Birne überleben.
Nee, das ist ja, du musst ja mal bedenken, gerade allem Biologischen geht ja immer wahnsinnig viel ab. In Form von Bakterien und was weiß ich. Und das kann natürlich sein, dass die Bakterien, die so im Obst sind, oder eben, wie ich auch sage, der Säuerungsgrad, und so, dass das für ein Virus wesentlich gefährlicher ist, als auf einer Türklinke, wo ja erstmal gar nichts passiert. So eine Kupfertürklinke oder irgendwie sowas.
Das Ganze basiert übrigens auf einer Studie von National Institute of Health von der Universität in Princeton. Ihr Ergebnis auf Edelstahl- und Kunststoffoberflächen könnte das Virus 72 Stunden überleben. Okay. Aber ich glaube, Drosten sagt halt, die Menge ist so gering, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es passiert.
Die Leute haben ja auch Schiss gehabt, dass sich das über Bargeld überträgt und irgendwie.
Genau, das ist das nächste Ding. Was ist, wenn ich einen Euro habe? Das ist doch auch Edelstahl, oder nicht?
Ja.
Was ist, wenn jemand. Ja, Geld ist ja dann genauso scheiße. Das heißt, du gibst jemandem einen Euro, hat sich vorher gepuppelt, hat einen heftigen gelben Gummiflopper da drauf gewischt und gibt dir ja irgendwie seinen Euro. So, dann müsste das ja darüber auch übertragbar sein.
Genau, die Infektionsgefahr durch Geldscheine und Münzen, aber die wurde auch als
wie Geldscheine. Scheine ist doch keine glatte Oberfläche, oder?
Naja, aber es ist ja trotzdem. Es ging ja darum, dass auch Scheine sind ja etwas, was relativ schnell mal große Distanzen zurücklegt.
Türklinken, Handys, Bargeld. Was darfst du in Corona-Zeiten noch anfassen? Das ist mal ein guter. Ist natürlich Watson. Ne? Ist natürlich immer Clickbait. Den Bussen immer mit weißen Baumwoll- oder Latex-Handschuhen. Okay.
Das fängt schon an. Laut einer Studie auf Pappe sei das neuartige Coronavirus etwa einen Tag lebensfähig, also auf Geldscheinen, auf Kupferoberflächen bis zu 4 Stunden.
Auf Kupfer? Ja, Kupfer, hast du denn Kupfer? Das ist nicht so relevant.
Ja, die kleinen Münzen.
Ach so, stimmt. Blablabla. Drossen. Ist schwierig auf den Alltag. Ja. Er hat gesagt, die Studie ist Quatsch, die ist schwierig auf den Alltag zu übertragen, weil die halt mit richtig, richtig viel drauf geballert haben. Hängt außerdem von weiteren Faktoren wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur ab. Man solle ganz vorsichtig sein mit solchen Daten, sagte Christian Drosten im NDR-Podcast am
16. Ja, genau. Ich sehe ja auch nochmal, wenn bei Corona, auch von Drosten, wenn bei Corona tatsächlich eine solche Schmiereninfektion möglich wäre, wäre die Kurve der Krankenzahl viel steiler. Sprich, auf Geldscheinen, Münzen und so weiter, es sammelt sich einfach nicht genug Virus, als dass du dich damit infizieren könntest. Das ist zum Beispiel anders als bei einem Magen-Darm-Virus. Magen-Darm-Virus überträgt sich, glaube ich, auch über die Haut.
Also der Artikel ist natürlich wieder super oberflächlich. So ein verschmiertes Handy-Display wirkt wie der perfekte Spielplatz für Krankheitserreger. Möglicherweise ist dein Smartphone aber gar nicht so gefährlich, wie du vielleicht bisher gedacht hattest. Das sagt Axel Baumgart vom Zentrum für blablabla Berlin, Prenzlauer Berg, yada yada, Infektologie. Gegenstände wie Laptops oder Handys berühren in der Regel nur die Besitzer. Wenn man sich also regelmäßig und gründlich die Hände wäscht, tummeln sich auf diesen Dingen auch nicht so viele Krankheitserreger. Ja, aber wer fasst denn mein Handy an? Sehr selten, so von daher. Es geht ja, mich würde viel mehr interessieren, auf welche Oberfläche, was ist mit Obst zum Beispiel? Kartenzahlung ist sicher gut, aber muss auch hier meistens den PIN eingeben, was Kontakt mit den Fingern beinhaltet. Himmel.
Achso, ja, weil ja im Moment alle anfangen auszuzeigen, dass du bitte nach Möglichkeit Bargeld loszahlen sollst.
Das ist wieder so ein Artikel, der mir einfach überhaupt nicht weitergeholfen hat. Das ist irgendwie so typisch Botzen, ne? Dicke Clickbait, Türklinken, Handys, Bargeld, was darfst du noch anfassen?
Oh Gott, jetzt
habe ich... Ja, das ist so ein, ja, vielleicht nein Artikel, ja, Schwamm drüber. Ja gut, wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich keiner beantworten können so richtig. Also ich sehe das zumindest nicht, ne?
Egal. Nicht. Man muss auch mal bedenken, man hat für das Ding einfach auch nur knapp 2 Monate an Forschung, ne?
Mhm.
Das ist halt immer noch längst nicht alles... Ist halt alles im Endeffekt alles im Feldtest entstanden.
Du genau, 100%
sagen. Perhaps.
Ich bin relativ getriggert jetzt gerade, was zu größtenteils daran liegt, dass die Menschheit oder die Deutschen oder wer auch immer, ich kann ja die Deutschen jetzt am meisten gerade beurteilen, einfach so unfassbar dumm sind. So dumm, dass es mir fast wehtut. Ich habe gerade... In der ARD, eigentlich wollten meine Freundin und ich gerade eine Serie gucken, irgendwie geile neue Folge Shameless, der neuen Staffel, alles Chico läuft gerade auf Sky, GG. Dann gibt es irgendwie nach der Tagesschau, im ersten gibt es irgendwie eine Sondersendung und danach Kontraste, wo es nur um Corona geht, natürlich. Und Kontraste war für mich ein Schlag in die Fresse. Zum einen, weil sie gezeigt haben, wie sie in Italien, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit den Leichen, weil die ganzen Krematorien überfüllt sind,
ja.
wie sie mit irgendwelchen Armeewagen die Leichen irgendwie abtransportieren, weil sie nicht mehr wissen, wohin damit und sich die Hinterbliebenen nicht mehr von ihren Familienmitgliedern verabschieden können, was ich unfassbar traurig finde. Und dann sieht man diese Bilder und dann im Kontrast dazu, deshalb hieß wahrscheinlich auch dieser, heißt es wahrscheinlich auch Kontraste, siehst du irgendwelche Leute in Berlin oder in Hamburg, ja in Hamburg nicht so, Hamburg war relativ ausgestorben, aber es ist wahrscheinlich auch, kommt an, wo du hingehst, aber auch in München, die im Biergarten sitzen und das schöne Wetter genießen und die dann in Interviews sagen, ja gut, irgendwie so wie der Ion oder der Jon heute, so, ja, wenn ich es kriege, dann kriege ich es, was soll's, ich bin lieber jetzt damit durch als irgendwie im Hochsommer. Da, ganz ehrlich, und dann immer diese Wohlstandsgesellschaftskids, die dann irgendwie so 20 Leute untereinander denselben Lolli ablecken und sich dafür so mega feiern. Oh, wir sind so cool Anti, voll cool, wir zeigen's. Wir sind so, das ist so Kindergarten-Rebellenphase. Wo ich mir dann aber auch wünschen würde, ich bin ja wirklich, ne, gegen Polizeistaat und so weiter, aber wo ich mir wünschen würde, dass die einfach rausgezogen werden. Ja, auch im Münchner Stadtpark, ich weiß gar nicht, wie der heißt, da Olympiapark oder so, haben sie Bilder gezeigt. Wo dann die Polizei, wo noch nicht eingreifen darf so richtig, aber mit einem Wagen durchfährt und dann ansagt, Leute, ganz ehrlich, könnt ihr bitte alle nach Hause gehen? Es ist wirklich ernst. Habt ihr der Kanzlerin nicht zugeguckt oder zugehört? Das ist jetzt echt nicht die Zeit, hier eine fette Party zu machen. Und die Leute es einfach ignorieren und einfach sagen, ja, ich bin ja mal Demokratie, ich hab das Recht darauf, ich gehe lieber jetzt noch raus, solange ich es jetzt noch darf, solange keine Ausgangssperre ist. Und man einfach die Leute in die Fresse schlagen möchte. Ey, das weckt solche Aggressionen in mir. Ich muss jetzt eine Ausgangssperre um mich ergehen lassen, weil die Leute einfach so scheiße dumm sind und irgendwie meinen, irgendwie, ach, keine Ahnung, die Menschheit wird nicht an dem Virus sterben, sondern an ihrer eigenen Dummheit, glaube ich, oder?
Möglich, aber jetzt, ich habe übrigens gleich noch was zu deiner Obstfrage, aber um noch darauf eben zu antworten. Du musst ja im Endeffekt bedenken, alle Verbote basieren am Endeffekt darauf, dass die Leute zu dumm sind. Man kann auch genauso gut sagen, du musst ständig irgendwie in der Innenstadt 30 fahren, weil andere Leute zu doof sind mit ihrem Auto.
Ja, hast du absolut recht, ja.
So, ne? Aber du hast natürlich völlig recht, wer so behindert ist, da fällt mir auch nicht viel zu ein. Das Problem ist halt, wie du sagst, solange es nicht in einem öffentlichen Raum stattfindet, in Berlin haben sich ja wohl irgendwie zum Beispiel 100 Abiturienten getroffen und gesoffen, das kann die Polizei halt untersagen, weil es halt dann als nicht angemeldete Veranstaltung gilt. Aber wenn die Leute sich da in den Biergarten setzen oder zu Hause in den Garten, dann kannst du halt wirklich gar nichts machen im Moment.
Ja, aber es ist traurig irgendwie, dass die Zahl der Dummen in Deutschland einfach so hoch ist, dass du dann irgendwie jetzt sagen musst, ja Leute, wir wollten es eigentlich ohne Ausgangssperre machen, aber ihr seid einfach zu dumm. Von daher müssen wir jetzt irgendwie Ausgangssperre verhängen und Polizeikontrollen sonst. Ja, und dann auch wirklich empfindliche Strafen, anders geht das nicht. Mein Freund und ich sind heute auf den Klicker gekommen, dass wir eigentlich schon Ausgangssperre leben, weil wir sind eigentlich den ganzen Tag drinnen, bewusst. Ich musste heute mal wieder zur Arbeit fahren, weil mein Schulleiter mich gebeten hatte wegen der Schulhomepage, aber sonst bin ich eigentlich nur zu Hause. Während der Ausgangssperre darfst du ja auch einkaufen fahren und zum Arzt fahren. Und mehr mache ich aktuell eigentlich nicht. Von daher wäre es für mich jetzt kein großer Einbußen. So. Aber ja. Ich finde es traurig, dass das so weit kommen muss, irgendwie, weil irgendwelche Halbstarken meinen, irgendwie, sie lassen sich von denen da oben gar nichts sagen. Da musst du auch sagen, das sind so Gewüchse unserer Wohlstandsgesellschaft und unserer irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, unserer Egoistengesellschaft irgendwie. Und es gibt so Momente, lieber Balthasar, ne? Lieber Janosch, ich möchte jetzt einfach mal dich persönlich ansprechen, lieber Janosch. Es gibt so Momente, wo ich, so blöd das jetzt gerade klingt, ne? Aber einfach so denke, vielleicht ist der richtige Zeitpunkt gekommen in unserer Geschichte, dass wir mal wieder irgendwie so eine Megakatastrophe brauchen, damit wir Menschen mal wieder zur Vernunft kommen und uns auf die wichtigen Werte und Sachen im Leben fokussieren. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir mal richtig an die Fresse brauchen, um diesen ganzen Wahnsinn zu stoppen. Und damit meine ich auch so Dinge wie den Fußball, so blöd das jetzt klingt, ne? Auch da finde ich persönlich, also alle jammern ja jetzt schon rum, nach 2 Tagen keine Bundesliga, also die Vereine, wir gehen alle insolvent, wir brauchen jetzt Hilfe und die UEFA will 300 Millionen haben, weil sie die EM um ein Jahr verschieben muss. Und da denke ich mir immer so, ey, ganz ehrlich, dann lass die ganzen Fußballvereine insolvent gehen, dann fangen wir halt wieder von vorne an. Dann hört endlich dieser Wahnsinn auf mit diesen Millionengehältern und diese 200 Millionen für einen Spieler. Und wir spielen den Sport wieder irgendwie nicht, weil die ganzen Wirtschaftsbosse sich die Hände reiben und Milliarden damit verdienen, sondern irgendwie so wie früher, als ich jung war, sondern wegen dem Sport. Also ich meine, das klingt jetzt wieder bla bla bla, aber du weißt, was ich meine, glaube ich, ne? Dass dieser ganze Millionenwahnsinn mal aufhört und dieser ständige Jagd nach, wir müssen mit der Premier League konkurrieren, wir müssen immer mehr Geld verdienen, sondern ja, wenn ihr ganzen Fußballvereine insolvent geht, dann schmeißt einfach alle eure Spieler raus, die euch Millionen kosten, dann geht ihr auch nicht insolvent. So, und dann muss dieses ganze Gehaltsgefälle und der ganze Etat und so weiter mal überdacht werden. Wenn selbst Vereine, die irgendwie 7-stellige Etats haben, keine 2 Wochen überleben können, ohne dass sie von Insolvenz reden.
Gut, das Problem hast du in dem Falle dann, es ist ja leider kein Problem, wo du sagst, naja, das passiert jetzt gerade im Fußball, weil der so viel Geld raushaut.
Passiert
ja
im Moment allen Sportarten.
Ja, stimmt schon. Im Eishockey sind sie ja auch schon am Bangen und man kann nun wirklich nicht sagen, dass ein Eishockey-Profi in Deutschland
du hast recht.
Aber Millionen verdient. Was du vermeintest noch mit irgendwas, genau, ob wir Deutschen zu doof sind. Ich habe ja die These, das ist ganz interessant, wenn man Deutschland und Italien miteinander vergleicht, Italien ist eigentlich einen relativ schwachen Staat gewohnt. Das ist so der beste Beispiel, hat mir mal mein Professor erzählt, der hat jahrelang in Italien gelebt. Der meinte halt so das klassische Beispiel mit der Ampel mitten in der Nacht. Ne? Naja, und er hat gesagt, glauben doch nicht wirklich, wenn ein Italiener über eine Straße fährt und da steht ein Polizeiauto und die Ampel wird rot, dass der hält. Und sie glauben doch auch nicht, dass der Polizist ihm hinterherfährt, oder? So. Aber jetzt, wo die Kacke am Dampfen ist, ist in Italien der Staat sofort da und die Leute hören da drauf, weil die genau wissen, wenn der Staat sich mal einmischt, dann muss wirklich schlimm sein. In Deutschland sind wir es gewohnt, dass der Staat eigentlich immer irgendwie da ist. Und dementsprechend, wenn bei uns der Staat hochfährt und ein bisschen einen oben drauf legt, dann nimmt man das halt nicht mehr ernst. Mann, meine ich jetzt hier Idioten. Ist doch eine These, weiß nicht, ob das stimmt.
Finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Das Problem ist, in Italien irgendwie, keine Ahnung, die haben ja jetzt sogar China von den Fällen und glaube auch den Toten überholt. Das Problem ist, klingt jetzt wieder typisch Krömer, sehr oberflächlich, aber jeder, der mal in Italien war und die italienische Mentalität kennt, den wundert das nicht. Also die sind ein paar Wochen vor uns, aber was so Disziplin und so angeht, haben die Italiener das halt überhaupt nicht. Die werden halt auch so super wischiwaschi mit Corona umgegangen sein und so von wegen, ja, und was soll mir schon passieren? Deutsche Vita, was los? Ich muss auf jeden Fall noch meinen Kaffee trinken. Von daher ist das ein kleines bisschen hausgemachtes Problem, aber trotzdem, man gönnt es natürlich keinem Land, keine Frage. Aber in diesem Fall würde ich fast sagen, dass die Asiaten irgendwie wo wir immer drüber lächeln, irgendwie weil die so chronisch diszipliniert sind, irgendwie zu unterwürfig, dass die das, glaube ich, echt schneller in den Griff kriegen werden. Ich habe heute gehört, irgendwie in Südkorea und so haben sie das wirklich in den Griff gekriegt. Ne? In Südkorea gibt es, aber die haben auch natürlich andere, ich habe bei Reik anders oder so habe ich es gelesen, die haben jetzt flächendeckend für alle irgendwie jederzeit Corona-Tests griffbereit. Die Fälle sind irgendwie massiv runtergegangen, die haben fast überhaupt keine Corona-Fälle mehr. Aber die sind halt auch sehr, wie gesagt, also ich glaube, bei China ist es so, da hörst du einen Tag irgendwie, ja, die haben es überwunden und es passiert nicht mehr, nächsten Tag hörst du wieder, ja, wieder super viele neue Fälle. Daraus werde ich nicht schlau. Und Japan hat man vorhin auch kurz gesehen bei Kontraste. Ich glaube, dass die Asiatischen aufgrund ihrer chronischen...
Staatshörigkeit.
Genau, ihrer chronischen Disziplin, die sie anerzogen kriegen, ist auch eine Mentalitätssache, da einfach einen Vorteil haben uns Europäern gegenüber, weil wir einfach irgendwie denken, wir sind die Könige der Welt und wir können alles machen, so. Das ist, glaube ich, in der Tat echt ein Problem für uns. Wobei ich da denke, dass die Deutschen so im europäischen Vergleich noch mit am besten abschneiden, weil wir ja schon so eine gewisse Disziplin haben, ne? Würde man eigentlich meinen, so.
Ja. Und plus wir haben halt auch immer noch, auch wenn wir natürlich alle drüber schimpfen, wir haben in Europa immer noch mit eines der besten Gesundheitssysteme.
Ja. Mal gucken, wie es hier in Deutschland in 2 Wochen aussieht. Ne? Die haben ja gesagt, die Italiener haben heute gesagt, ja, Deutschland ist so 2 Wochen hinter uns. Das hoffe ich nicht irgendwie. Aber ich finde, was man sich bewusst machen muss, beziehungsweise auch die ganzen Affen, die irgendwie auch bei der Community ja teilweise irgendwie sagen, ja, ist alles nicht so schlimm und bla, und wenn ich es kriege und ich will auch raus und jada, jada. Ich glaube, wir erleben gerade, ob wir es wollen oder nicht, und auch wenn es sich jetzt irgendwie heroisch anhört, was es nicht soll, wir erleben gerade ein Stück Geschichte, was hier gerade passiert. Wir werden in 100 Jahren noch darüber sprechen, so wie wir irgendwie jedes Jahr oder immer mal wieder erzählen, ja, ich habe irgendwie einen Großvater im Krieg verloren, der ist im Krieg gefallen, werden wir in 50 Jahren sagen, nicht wir, ich hoffe nicht ich, aber irgendjemand wird sagen, ja, ich habe meine Mutter, meinen Vater im Corona-Krieg oder durch Corona verloren. Ne, das wird das also genauso zu unserer Geschichte dazugehören. Wir erleben gerade, auch wenn irgendwie es immer noch viele gibt, die es verharmlosen, ein Stück Geschichte irgendwie. Und das Lustige ist, meine Freundin hat ja Religion studiert, ist ja Religionslehrerin. Und sie sagte, wenn man jetzt mal das Ganze runterbricht, ist das ja eigentlich irgendwie eine Sache von biblischen Ausmaßen, die gerade passiert. Jetzt kannst du natürlich irgendwie, kann jede Seite sich das ausschlachten, wie es will, ne? Die Naturschützer können jetzt sagen irgendwie, ja, das ist jetzt die Antwort der Natur darauf, dass wir sie irgendwie jahrelang irgendwie mit Füßen getreten haben. Jogi Löw hat vorgestern im Interview gesagt, ja, man könnte fast den Eindruck bekommen, dass die Erde sich gegen uns oder gegen den Virus Menschheit wehrt irgendwie. Naturkatastrophen werden mehr oder weniger ignoriert. Das ist jetzt so die Rache irgendwie, um den Virus Menschen in den Griff zu kriegen, ne? Und die Religionsdinger können sagen, ja, okay, das hat uns Gott geschickt, irgendwie als Warnung oder so, weil bei uns einiges falsch läuft. Also, ne, also sie sagte heute, wie gesagt, meine Freundin sagte so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, so, das ist jetzt eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Und das, was ich wirklich am erschreckendsten an dieser ganzen Sache finde, ist, dass, ich würde sagen, mindestens 30% der Bevölkerung immer noch nicht gecheckt hat, wie ernst die Lage ist. Das finde ich unfassbar erschreckend. Also ich weiß nicht, ob es wirklich 30%, aber meinem Gefühl nach sind es so viele. Beiderseits muss ich erst mal sacken lassen, was ich jetzt hier rausgehauen habe.
Wo du gerade sagst, also ich würde auch sagen, wir erleben auf jeden Fall gerade Geschichte. Ich habe letztens noch Nein-Gag irgendwie so gelesen, ist euch eigentlich klar, dass wir jetzt gerade praktisch in einer Geschichtsvorlesung sind.
Ja.
Und du musst ja nicht mal auf Tod gehen, aber was weiß ich, also meine Großeltern haben mir auch oft so von der Nachkriegszeit erzählt, so von Mangel und was weiß ich alles. Und das sind so Stories, die werden man wahrscheinlich irgendwann mal erzählen. Und das ist halt, es gibt keinen Vergleich für diesen Virus. Also es gibt, ich habe irgendwie gelesen, das Einzige, wo man wohl so ungefähr einen Vergleich mit den letzten 50 Jahren hätte ziehen können, wäre Tschernobyl gewesen. Da haben die Leute wohl
ja,
vielleicht mal so ein paar
Digga,
Tage.
Digga, ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass es so schlimm wird bei uns, ehrlich. Ich muss echt sagen, ich hatte so die letzten Tage irgendwie, Also ich habe Respekt, ich mache da alles irgendwie, ich komme meiner Aufgabe danach irgendwie, aber ich hatte nie so richtig Panik oder Angst. Und gestern ist jemand irgendjemand gesagt, Krömer, guckt mal die Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut an, die letzte. Und ich würde euch ehrlich gesagt davon abraten, auch was Drosten gestern im Podcast erzählt hat, ist wirklich beängstigend, muss ich ehrlich sagen. Weil die Rede ist irgendwie, mittlerweile werden da schon Szenarien gemalt von, das wird Jahre dauern. Dann wird Szenarien gemalt, wie irgendwie die Weltwirtschaft wird komplett einbrechen. So, ich glaube, da braucht man auch kein großer Prophet sein, weil wenn alle nicht arbeiten können, ist das klar, dass es früher oder später passiert. Und dann muss man sich jetzt auch schon so Fragen stellen wie, ja, was mache ich denn, wenn mein Geld nichts mehr wert ist und so weiter, wenn irgendwie die große Rezession beginnt. Und auch da habe ich gestern mal im Stream gefragt, ich so, Leute, woran würdet ihr investieren irgendwie? Ich bin ein junger Vater, ich habe Angst um meinen Sohn irgendwie. Ich will irgendwie vielleicht ein bisschen Geld irgendwo investieren. Gold, Fragezeichen irgendwie. Dann wurde ich ausgelacht, wieso denn Gold? Da kannst du gleich Geld oder Aktien nehmen. Ich verstehe diesen Einwand nicht, weil Gold ist ja nun mal quasi währungsunabhängig eigentlich.
Nee, du musst bedenken, ich hab's ja auch so ein bisschen gesagt, also du musst bedenken, wenn wir jetzt wirklich von einem epischen Ausmaß der Wirtschaftszusammenbruch reden, dann ist Gold eine sichere Anlage insofern, dass du damit dein Geld in die Zeit nach der Krise retten kannst. Aber während der Krise nimmt dir niemand, außer der hat selber genug, Gold ab. Weil du kannst Gold nicht essen. Du kannst es nicht essen, du kannst es nicht rauchen, du kannst nichts
machen. Aber genau, das ist ja der Punkt. In was investierst du irgendwie? Dann gibt es irgendwie die Nerds, die sagen, ja, hier Kryptowährung irgendwie. Also da würde ich persönlich, also jeder, also nein, einfach nein so. Ich glaube, Kinky war gestern auch im Stream dabei, der sagte irgendwie Immobilien. Und das ist das Einzige, wo ich sage, ja, schon, aber ja, ich habe nicht das Geld um Immobilien. Also das ist ja eher was für die Reichen. Also wie soll ich denn Immobilien investieren irgendwie?
Du musst dein Investment davon abhängig machen, von wie viel Panik du hast. Splitter war das genau, der zum Beispiel gesagt hat, dass er in Lufthansa investiert hat. Das ist für jemanden, der sagt, wir werden einen Wirtschaftscrash erhalten, aber es wird nicht das Ende der Welt, so, hat ihr Motto. Dann ist Lufthansa zum Beispiel, denke ich, ein sehr, sehr gutes Investment, weil er hat völlig recht. Das ist eine Firma, die kann nicht fallen.
Die wird staatlich gestützt quasi. Genau.
Die Lufthansa ist so systemrelevant, die wird nicht fallen. Und es gibt noch so ein paar andere DAX-Unternehmen, also Deutsche Telekom zum Beispiel, ist da sicherlich auch ein Unternehmen, wo ich sagen würde, das sind einfach so, ne, es gibt halt einfach so Unternehmen, da weißt du, die können nicht fallen. Weil wenn die fallen, fällt das Land. So, weil das Land einfach darauf angewiesen ist. Und wir sind in Deutschland in einer relativ komfortablen Situation, dass wir, also unser lieber Herr Altmaier hat das vor kurzem gesagt, dass man praktisch unbegrenzt im Moment Geld raushauen kann.
Was dann aber irgendwann bedeutet, dass unser Geld sehr viel weniger wert ist.
Es muss nicht gedruckt werden, weil zum einen hat Deutschland noch unglaubliche Reserven. Wir wissen, die Reserven, die Herr Lindner seit 5 Jahren uns erzählt, dass wir die dringend abbauen müssen. Deutschland gilt als sicher. Das heißt, wenn Leute irgendwo ihr Geld in Form von Krediten parken, dann in Deutschland. Das sind im Moment unsere Vorteile. Aber ich möchte auch da einschränken, ich habe natürlich nicht so rasend viel Ahnung. Also es gibt mindestens 100 Leute, die
wissen. Aber du hast deinen Gedankengang jetzt nicht zu Ende geführt. Du hast gesagt, okay, wenn du von der Situation ausgehst, dass sich irgendwann das wieder erholt, dann in Lufthansa. So. Genau. Und was sonst? Mehr kommt von dir auch nicht, ne? Dein Gedankengang ist schlampig, ne? Was ist denn, wenn ich totale Panik habe und davon ausgehe, dass die Weltwirtschaft zusammenbricht, dass unser Geld bald nichts mehr wert ist, worin investiere ich denn dann? Irgendwie in eine Knarre um irgendwie mir?
Oder dann was? Investierst du in Land. Nicht in Immobilien, sondern in Land, weil dann dann musst du dich im Bereich Felderarbeit. Dann musst du irgendwas investieren, wo du sagst, selbst wenn alles zusammenkackt, das brauchen die Leute. Wenn du quasi sagst, der Staat der Staat gibt morgen für 10 Produkte Marken raus. Und für nichts anderes gibt es mehr. Was wären diese 10 Produkte? Und da musst du rein investieren.
Das ist doch Bullshit. Du bist echt der größte Noob. Ey, warum habe ich mir so eine Pfeife hier im Podcast
geholt? Ja, ich weiß.
Okay. Also, ich glaube, Immobilien ist wirklich ein guter Tipp, wenn man die Kohle hat. Immobilien wirst du immer brauchen, wenn sie dir gehören. Ne? Das Problem ist, ich wohne hier zur Miete. Ne? Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, jetzt mal zu sagen, wir kaufen ein Haus.
Wobei natürlich kann man natürlich auch sagen, auch hier wieder, wenn man natürlich von dem absoluten Supercrash ausgeht, sind die Immobilien auch nichts mehr wert, weil dann stürmen dir einfach irgendeine hungrige Meute die Bude.
Oder Zombies.
Ja.
Ja, also muss ich ehrlich sagen, wenn man so den letzten Tag auch den NDR-Podcast mit Christian Drosten, whatever verfolgt, kann einem schon ein bisschen panisch werden. Ich glaube, also
Ich habe keine Ahnung davon, ihr Lieben. Bitte nehmt nicht das ernst, was ich sage. Es sind nur meine Gedanken. Ne? Ich bin kein Experte in dem Bereich. Aber ehrlich gesagt, meine Meinung ist, dass wir das, dieses Ding erst in den Griff kriegen werden, wenn es einen Impfstoff gibt. Vorher werden wir das nicht loswerden, weil es immer wieder Leute gibt, wenn irgendwann die Ausgangssperre fällt, die wieder egoistisch sind oder unvorsichtig oder keine Rücksicht nehmen. Und es wird immer wieder kommen, glaube ich. Von daher, die Firma von Hopp, wie heißt sie, die jetzt irgendwie, die sich Trump unter den Nagel reißen wollte, whatever, die haben gesagt, dass sie guten Mutes sind, bis zum Ende des Jahres einen Impfstoff zu entwickeln. Das Problem ist natürlich nur, dass der noch eigentlich Langzeit getestet werden muss. Und Impfstoff dauert eigentlich Jahre, bevor der irgendwie freigegeben wird. Ich glaube, in so einer Situation wird man damit bestimmt eine Ausnahme machen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ohne einen Impfstoff werden wir das Ding nicht in den Griff kriegen irgendwie. Und wenn ich heute schon wieder sehe, dass Japan, die eigentlich im Sommer Olympische Spiele ausrichten wollen, im eigenen Land immer noch propagieren, ja, wir gehen immer noch davon aus, dass es stattfindet. Also,
ja, das ist.
Also, ja, gut, vielleicht ohne Zuschauer, aber auch das nicht so.
Die haben jetzt gesagt, sie haben noch ein paar Wochen Zeit bis zur Absage. Sie kriegen ihre Qualifier durch. Ich habe nur gerade. Impfstoff. Erstens hatte Georg, also der quasi der Game of Thrones Georg.
Ja, der hatte das Virologe, das muss man vielleicht dazu sagen.
Der hat uns ja gestern erzählt, wie das dann wahrscheinlich ablaufen wird, nämlich dass dann quasi der zweite Test als Massentest ausgezeichnet wird. Das heißt, quasi jeder kann sich den Impfstoff nehmen, aber geht das Risiko ein, dass man eben gerade
explodiert.
Genau.
Und, ja, aber das meint doch keiner, der nicht wirklich irgendwie stark davon betroffen ist, irgendwie so ein Risiko einzugehen.
Ja, und das ist nämlich das Nächste. Selbst wenn wir einen perfekten Impfstoff haben, und da werden jetzt gerade die Liberalen unter euch wahrscheinlich ein bisschen Kretze kriegen. Ganz ehrlich, da muss das komplett durchgesetzt werden. Da muss gesagt werden, wer diesen Impfstoff nicht genommen hat, also wer quasi beim Arzt die Bescheinigung gekriegt hat, der ist damit geimpft worden, der kriegt gar nichts mehr. So, der kriegt keine Rente mehr ausgezahlt, der kriegt keine Sozialversicherung mehr ausgezahlt, irgendwie, was weiß ich. Weil du hast ja immer dieses 1%, 0,5% der Leute haben, die dann ankommen mit, was man ja schon so gelesen hat, von wegen mit dem Impfstoff werden irgendwelche 5G da, was weiß ich, Drohnen in euch gepumpt und der Staat will euch vergiften. Oh. Ich dachte, ja, wir wissen alle, diese Idioten gibt's, aber diese Idioten sind dann eben
wahnsinnig. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Das ist halt genau der Punkt, was ich vorhin meinte mit irgendwie, vielleicht ist es ganz gut, dass die Menschheit durch diese große Bedrohung irgendwie wieder sich auf die Werte besinnt. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Dass jetzt endlich diese ganze Pisse aufhört, dieses ganze Rechts gegen Links und diese ganze Social-Justice-Scheiße und dieses ganze den Amoklauf irgendwie schlachtet rechts für sich aus und den links und dann die ganzen Wutbürger und dann die ganzen Aluhut-Spasten. Sorry, dass ich so sage, aber ich hoffe, dass das jetzt wenigstens mal aufhört. Also ganz ehrlich, dass die Leute einfach so eine, in Anführungsstrichen, Panik oder Angst haben, dass es sich auch darauf, dass jetzt erstmal irgendwie diese Sachen, Wohlstandsgesellschaft und First World Problems und dieses Ganze, ich weiß nicht, mit meinem Leben anzufangen, also beschränke ich mich darauf, irgendwelche Verschwörungstheorien zu glauben, zu verbreiten und so weiter, dass es erstmal an den Rand jetzt rückt, dass die Priorisierung irgendwie neu einsetzt und dass die Menschen dann irgendwie sich darauf konzentrieren, Leute, unsere oberste Priorität ist erstmal irgendwie, dass wir es in den Griff kriegen, gesund werden und so weiter. Und über Verschwörungstheorien und irgendwie AfD, Linke, whatever, müssen wir jetzt erstmal gar nicht reden. Irgendwie. Das ist echt ein großer Wunsch von mir.
Wirklich. Ja, ich muss dich enttäuschen, wenn die Geschichte eins gezeigt hat, dass dann bei solchen Krisen, gerade wenn es nicht gerade um Krieg geht, die Apokalyptiker sind in der Regel nie sonderlich weit. Und je schlimmer es wird, desto stärker werden sie natürlich auch.
Oh Gott. Wir sind alle am Arsch.
Ja.
Also ich glaube, dass es keine Sache ist, also das ist auch keine Rocket Science, das jetzt sozusagen, dass auch wenn die Bundesliga-Vereine meinen, wir verschieben nur bis Mitte April und dann geht alles so weiter wie vorher, das ist, glaube ich, dass das eine längere Sache wird. Und was das aus der Wirtschaft macht und so, ich glaube, wir sind da alle stark verunsichert, haben alle Angst, in Anführungsstrichen, davor, was die Folgen sein werden, aber da muss man neue Lösungen finden. Bei uns jetzt in der Schulpolitik geht gerade auch viel ab hinter den Kulissen. Ich habe es gestern im Podcast schon erzählt oder auch auf meinem Blog gestellt, dass diese ganze DSGVO-Pisse einfach so unfassbar nervt und diesen großen Stock, den wir uns selber zwischen die Beine geschnallt haben, weil wir, keine Ahnung, steinzeitlich jetzt unterrichten. Wir gehen nämlich den Schülern irgendwie über das Internet per Mail oder bei uns durch iSurf, das ist so ein Content-Management-Forum quasi internes, was viele Schulen benutzen, geben wir den Schülern Aufgaben, die machen die zu Hause und die stellen dann die Ergebnisse da ein. Das hätte man vor 50 Jahren schon genauso machen können. Wenn wir durch Corona jetzt auch eine Sache gelernt haben, ist es, dass es vielleicht nicht so schlau war, irgendwie die Digitalisierung so hinter uns herschleifen zu lassen. Und wie gesagt, also momentan bei uns in der Schule geht super viel ab hinter den Kulissen. Wir versuchen irgendwie irgendwas zu finden, womit wir jetzt gerade vielleicht im nächsten Schuljahr oder nach den Osterferien oder so die Schüler vernünftig unterrichten können, von zu Hause aus so, ne? Und wir haben Software an Software an Software, irgendwie dieses Zoom war lange bei uns Mode, im Sinne von, dass das so ein Kommunikationstool quasi so, mir fällt das Fachwort dafür nicht ein, also was wie Skype, nur halt mit ganz vielen Leuten. Nicht Präsentation, wie heißt es denn nochmal?
Conference Call.
Ja, irgendwie sowas, ne? Dass ich jetzt kommen könnte, ich mache eine große Konferenz auf und meine 26 Schüler könnten da dazu joinen irgendwie. Und dann denkst du, ja geil, irgendwie, dann ist doch, haben wir noch eine schöne Lösung jetzt erstmal irgendwie. Und dann kriegst du von der Landesschulbehörde oder so gesagt, nee, das geht nicht, das dürfen sie nicht benutzen, das ist nicht DSGVO-konform. Und dann denkst du dir, hey Leute, ey, ist das jetzt gerade relevant, ey, mit eurer scheiß Datenschutzkacke? Was soll denn das jetzt? Wir haben doch jetzt viel größere Sorgen als das. Nee, das geht nicht. So, dann kommst du mit der nächsten Software und heißt es, nee, können wir nicht, ist nicht datenschutzkonform. Das Neue, was wir jetzt haben, ist lustigerweise eine Lösung von der Telekom. Die geht gerade in unserem internen Bereich rum. Das ist ganz spannend. Oh, jetzt natürlich wieder unsere Mail down. Scheiße, wir haben so eine komische Tante bei uns in der Schule, die E-Mails oder die ganze Administration unserer Server macht und immer um so um 23 Uhr sind alle unsere Mail-Server down. Super. Nee, es gibt, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es gibt so eine Telekom-Sache. Das ist auch so eine Telefon-Videokonferenz, die wohl DSGVO-konform ist, wo irgendwie die Daten nach kurzer Zeit wieder gelöscht würden. Ja, da, ja, da. Das ist so der neueste Shit und das bieten die gerade allen Schulen für einen Spottpreis an, um irgendwie jetzt erstmal über die Runden zu kommen. Ja, Telekom, ne, wer hätte das gedacht? Also in langer Rede, kurzer Sinn, wir sind gerade auch als Lehrer irgendwie sehr stark bemüht, irgendwie eine Lösung zu finden. Es kann nicht sein, dass wir immer noch irgendwie in der Stand unterrichten und denen Schülern nur Aufgaben geben. Das kann ja, wir kommen unserem Bildungsauftrag nicht nach, wenn das jetzt wirklich irgendwie, wie die Pessimisten jetzt gerade vermuten, irgendwie mehrere Jahre dauern wird, die ganze Sache. Wir können nicht irgendwie eine ganze Generation von Jugendlichen irgendwie so unterrichten, dass wir ihnen ein paar Aufgaben irgendwie mit auf den Weg geben. Nur das geht nicht, so.
Ich frage mich gerade, aber auch Lust, Frage für die Juristen, muss ich als Elternteil mein Kind an diesem Unterricht teilnehmen lassen? Also ja, zählt das wirklich, ne? Als, ja, ist Schulpflicht schon, aber zählt das wirklich? Naja, ist diese Frage, die wird bestimmt irgendein Assi-Elternteil wird da mal klagen und dann wird das geklärt. Gerade nur zwei Sachen. Erstens, um vielleicht mal ein bisschen positiver zu enden, Stichwort Hausaufgabenverteilung. Ich hatte es gestern auch im Stream geschrieben. Ich fand das ein bisschen lustig, ehrlich gesagt, auch wenn es eigentlich völlig bescheuert ist. In China wurden die Hausaufgaben, als da die ersten Quarantänebereiche waren, werden die Hausaufgaben über so eine App verteilt. Die Lehrer hat eine entsprechende App für und können Hausaufgaben an ihre Schüler verteilen. Und Schüler sind ja in der Regel nicht dumm, wenn es darum geht, faul zu sein. Und die haben sich halt gedacht, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt einfach alle diese App im App Store downvoten? Weil wir wissen ja, alle Apps, die nur die zu niedrige Bewertung haben, fliegen irgendwann aus dem App Store raus. Tada!
Oh nein.
Es hat natürlich nichts gebracht, dann hat man eine andere App genommen. Und so. Aber ich fand einfach irgendwie diese Herdenintelligenz unter Schülern lustig.
Lustig, ja.
Und die andere Sache, ja, das wird auf jeden Fall so eine Sache, wo man mal dann, wenn wir es dann irgendwann mal hinter
also
uns
wenn,
haben.
Also also ist natürlich leicht gesagt, aber wenn ich Angela Merkel wäre, würde ich ehrlich gesagt, weil, man kann jetzt nicht in die Zukunft gucken und weiß nicht, wie lange das geht, aber vielleicht wäre es jetzt wirklich da gut, irgendwie eine Kommission oder ein Notfallteam oder so zusammenzustellen in der Bundesregierung. Oder halt Frau, wie heißt sie, Karliczek, ich kann mir den Namen immer nicht merken, die Bildungsministerin, zu beauftragen, da irgendwie so einen Notstab einzurichten und den Unterricht und die Bildung für die nächsten Jahre irgendwie mal zu planen. Und gerade diesen, wir müssen jetzt von zu Hause aus per Homeoffice unterrichten. Ich stelle mir das so vor, wie gesagt, Telekom hat jetzt schon so eine Lösung, das ging ratzfatz. Warum nicht auch irgendwie, ich meine, da ist ja wieder der Punkt, das wurde gestern am Stream wieder, was ist denn mit Leuten, die kein Internet haben? Gibt es wenige, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich jemanden in meiner Klasse hätte, der kein Internet hat. Wir haben einen, eine Person, die hat keinen Computer. Ne? Aber auch da, keine Ahnung, dass man da irgendwie, könnte man ja Telekom so.
Eltern oder so.
Ja, dass es da so, ja, aber dass es da so auch so Angebote gibt von, lass es die Telekom sein, die sagt, pass auf, ihr kriegt hier ein Internet-Einsteigerpaket oder was weiß ich, im Rahmen dieser Konferenzsoftware kriegt ihr ein Einsteigerpaket von uns, da ist irgendwie ein günstiger Internettarif mit drin, gerade für so sozial Schwache. Da ist ein Kommunikationstool wie, was weiß ich, es muss ja kein Rechner sein, es kann ja auch einfach ein Pad sein und ein Tablet, ne? So, das heißt ein Tablet, womit du tippen kannst, wo eine Kamera drin ist, damit ich dich sehe. Oder gibt es dann mehrere Stufen? Ich habe einen Computer, dann kriegst du, was weiß ich, einen gebürtigen Internetanschluss mit einem Headset und einer Webcam oder so. Das ist doch eine super Möglichkeit, einfach zu sagen, wir lösen das so. Und das muss.
Gibt doch bestimmt für 100, 200 Euro Laptops
oder so. Ja, irgendwie sowas. Da gibt's bestimmt, also da kann man bestimmt irgendwelche Pakete schnüren. Und dass man sagt, okay, wir muddeln uns jetzt noch irgendwie bis zu den Sommerferien, bis da muss es fertig sein. Und im neuen Schuljahr spätestens, wenn dann immer noch die Schulen dicht bleiben, bevor ich ehrlich gesagt ausgehe, Janosch, ist das fertig. Da müssen wir damit anfangen. Da müssen wir von zu Hause unterrichten können. Es geht nicht anders. Ich will nicht, also ich kann nicht als Lehrer, ich kann meinen Bildungsauftrag nicht erfüllen, wenn ich irgendwie nicht die entsprechenden Möglichkeiten geboten bekomme. Ganz einfach. Das muss übers Internet jetzt gehen. Das muss laufen. Dann kannst du nicht wieder sagen, das ist Neuland und wir müssen mal gucken und wir bauen das irgendwie in den nächsten 4 Jahren aus. So die üblichen Floskeln der Bundesregierung. Sondern das muss jetzt sein irgendwie. Und so ausreden, ja, wir haben ja andere Probleme gerade und die Wirtschaft bricht zusammen. Ja, deshalb lässt du jetzt eine ganze Generation irgendwie. Das muss alles Hand in Hand gehen. Da kannst du nicht sagen, wir können uns nur auf eins spezialisieren. Das gehört alles jetzt dazu. Das ist ein Rattenschwanz, ne?
Richtig, wobei ich kann mir gut vorstellen, selbst wenn jemand an sowas gerade arbeiten würde, würde man im Moment vielleicht noch nicht an die große Glocke hängen, weil stell dir mal vor, die Regierung sagt offiziell hin, wir planen gerade auf 2 Jahre, dann hast du halt richtig
Fahrt. Ja, aber du kannst es ja auch schon machen irgendwie, also du musst im Hintergrund laufen und du kannst ja dann, keine Ahnung, nach den Osterferien oder nach den Sommerferien dann sagen, okay, wir haben jetzt eine Lösung vor, wir machen das so und so und wir machen das so lange, bis die Schulen dicht sind, Punkt, ohne da...
Ja. Ja, der Kalitschek traue ich das nicht so zu, aber grundsätzlich.
Ja, wir sind in ganz, die ganze Bundesregierung ist so ein bisschen. Also der Einzige, der mir wirklich gefällt, wir haben letztes Mal lustigerweise darüber gesprochen, ne? Schon vor der Krise fanden wir Spahn cool. Auch wenn, ja, ich habe heute was gelesen, irgendwie, warte mal, was war das? Hat mir gerade der Community-Mitglied verlinkt, gerade kurz vor dem Stream, um 21.10 Uhr hat er mir einen Artikel beim Spiegel verlinkt, dass Hersteller von Schutzkleidung Spahn angreifen. Wir haben gemahnt und uns hat keiner gehört. Wegen der Corona-Epidemie wird Schutzkleidung für Ärzte, Pfleger und Sanitäter knapp. Einige Kliniken gehen jetzt schon die Vorräte aus. Ein Lieferant von Produkten wirft dem Bundesgesundheitsminister schwere Versäumnisse vor.
Das ist aber nicht neu. Vor 1-2 Wochen gab es denselben Streit schon in NRW, da zwischen Krankenhäusern und Gesundheitsminister. Ich weiß nicht, wer da recht hat. Ja, ich gebe es nur wieder. Der Gesundheitsminister hat darauf geantwortet, was wollt ihr eigentlich von mir? Dafür sind doch die Krankenhäuser zuständig. Also wenn die nicht Schutzkleidung kaufen auf Vorrat, dann können wir doch nichts für.
Naja, also wie gesagt, ich bin persönlich ein Spahn-Fan. Ich habe letzte Woche im Podcast, dass ich glaube, dass er sich gerade irgendwie zum Kanzlerkandidaten macht.
Man muss wirklich drüber nachdenken, ob er nicht mit Laschet doch noch Platz tauschen will.
Ich glaube ehrlich gesagt, von den ganzen Pfeifen von der CDU gefällt mir der auch am besten, ne? Muss ich sagen. Ich finde, der macht, finde ich persönlich, kann man anders sehen. Ist nur meine Meinung, ihr Lieben. Ich finde, der macht gerade extrem eine gute Figur, Spahn.
Das Ding ist halt, ich habe das gestern schon so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber seien wir ehrlich, es wird kommen. Sobald die Sache ein bisschen abgeflaucht ist, kommen natürlich die Experten. Ja? Und dann wird natürlich alles seziert, was die Regierung gemacht hat und alle Fehler aufgezählt. Aber man muss einfach.
Ja, aber das Gute sehen. Ist, in Anführungszeichen, das Gute ist, das ist ja nicht bald vorbei. Und die ganzen Arschlöcher irgendwie, die nichts anderes zu tun haben, als dann in ihrem Leben als solche Sachen dann irgendwie auseinanderzunehmen, die haben erstmal in den nächsten Wochen und Monaten andere Probleme. Und auch die Bild-Zeitung hat, glaube ich, gerade jetzt andere Probleme oder andere Schlagzeilen, als Spahns Arbeit zu sezieren. Die haben Schlagzeilen genug irgendwie.
Man muss einfach klar sein, auch die Bundesregierung fährt, ich habe mir das in der Zeitung so schön, sie fährt auf Sicht.
Ja. Aber das Schlimme ist irgendwie, ich habe gerade darüber nachgedacht, wär das vielleicht nicht die richtige Zeit, jetzt irgendwie die Bild abzuschaffen, aber in so einer Krisenzeit verkauft sie die Bildzeitung wahrscheinlich besonders gut, eher. Von daher.
Ja, klar, die Leute brauchen ja Klopapier.
Nee, die Leute, das Schlimme ist, die brauchen diese Meldung und lesen das und wir wollen informiert werden, wir haben Angst und kaufen sich dann die Bildzeitung irgendwie.
Gibt's übrigens keinen Spaß, wo ich das gerade so im Scherz sage. Am Dienstag ist halt wirklich bei mir aus dem Supermarkt eine Frau mit einer Kiste voll Bildzeitung rausmarschiert. Und wer hat schon gefragt, so, was machen Sie denn da? So, naja, Klopapier gab's ja keins mehr. Die hat wirklich halt einfach das Regal Bildzeitung
leer gekauft. Ist jetzt, ich habe gedacht, das ist so ein schlechter Witz, den man sich jetzt gerade so rum erzählt. Ist es wirklich passiert oder erzählt es uns Scheiße gerade?
Original wirklich, ja.
Okay.
Also sie hatte, glaube ich, noch zwei, drei Sachen in ihrem Körbchen und halt wirklich so ein...
Ich möchte mir nicht mit der Bildzeitung durch den Arsch abwischen müssen, so sehr ich die hasse.
Ja, vielleicht wollte sie irgendwie eine gute Tat machen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es auch verrückt.
Ja, das ist eine gute Tat, irgendwie Bildzeitung zu kaufen. Das ist eine super Idee, ja. Da zeigst du denen richtig. Mir das genauso wie die Erdogan-Türken irgendwie, die iPhones verbrannt haben. Weißt du es noch? Das ist genauso eine gute Idee. Oh, scheiß Apple und scheiß amerikanische Produkte, denen zeigen wir es jetzt richtig. Wir kaufen alle iPhones, machen die kaputt. Super.
Nein, aber was uns diese Krise, denke ich mal, zeigt, und das ist ein bisschen was ich sehr positiv nehme, man sieht im Moment halt wirklich stark, auf welche Berufe es ankommt. Ja, es werden gerade viele, viele Probleme aufgezeigt, die vorher zwar irgendwie so jeder kannte, wusste, dass die da sind, aber sie wurden halt immer ignoriert. Auf die nächsten Jahre wird sicherlich kein Vollhorst mehr hinkommen und uns erzählen wollen, dass wir mal die Hälfte aller Krankenhäuser schließen müssen. Das war ja so der offizielle Statement der Bertelsmann-Stiftung. Wegen jedes zweite Krankenhaus in Deutschland könnte ja geschlossen werden und das müsste alles viel besser verteilt werden und spezialisiert werden. Wir wissen, dass wir eben nicht endlose Kapazitäten in der Bildung haben. Wir sehen massive Ausbauchancen in Ausbaulöcher in der Digitalisierung. Und das liegt jetzt einfach offen. Und jetzt gerade merken die Leute, warum wir diese Löcher schließen müssen.
Ich finde gerade einen interessanten Post hier in den Comments irgendwie. Der Chainsaw Butcher bei uns hat sich sehr unglücklich gemacht, ist auch sehr viel geflammt worden. Der hat irgendwie heute Abend geschrieben, ja, ich hol's mir lieber jetzt ab, irgendwie Corona, als im Sommer, wenn das Wetter so schön ist. Und dann schreibt Maris darauf, gerade Plot Twist, wenn du es einmal bekommen hast, heißt das nicht, dass du dagegen immun bist. Das sind keine Windpocken oder sowas, lol. Richtig. Wie nicht richtig? Drosten hat gesagt.
Nein, richtig, habe ich gesagt.
Drosten hat gesagt, im Podcast, wenn du es einmal hast, bist du immun dagegen.
Soweit ich weiß, ist für Grippen und sowas ist dreimal.
Dreimal?
Das habe ich zumindest letztens irgendwo gelesen.
Also Drosten hat gestern auf Fox am Podcast gesagt, es sieht aktuell so aus, dass Leute, die es einmal hatten, dagegen immun sind.
Die Frage ist halt, für wie lange?
Was weiß ich? Also das ist der letzte Stand, den ich gehört habe.
Wenn man nicht gerade du ist, wird das jeder kennen. Wenn ihr einmal erkältet seid, ihr könnt euch in der Woche darauf zwischen 10 erkältete Leute stellen, ihr werdet nicht nochmal krank. Das passiert einfach nicht. Ja, weil euer Körper so dagegen geschützt ist gerade. Aber ihr wisst alle, nach einem Monat könnt ihr wieder eine Erkältung kriegen.
Ja gut, aber das ist doch ein schlechter Vergleich. Das ist doch jetzt klug geschwätzt. Da hast du doch, also da haben wir alle keine Ahnung von. Da vertraue ich dem Drosten, der sagt, es sieht aktuell so aus, als könnte man, wäre man danach immun dagegen. Ich werde es ja nicht mit einer normalen Erkältung vergleichen, beinahe. Ja,
mit deiner sowieso nicht. Du bist ja ein ganz komischer Fall.
Ja, ich bin, ja.
Medizinisches Wunder. Aber, ja. Aber das Ding, das ist halt das Blöde. Ich hoffe, er hat recht. Ja, ich wüsste jetzt auch keinen. Also
aber ich meine, Maris hat dahingehend recht, dass es natürlich unverantwortlich ist, zu sagen, ich hole mir das jetzt ab, dann habe ich es hinter mir, ohne zu wissen, ob man es nicht nochmal kriegen kann. Ne?
Richtig, weil wir haben ja nur 3 Monate Erfahrung mit dem Virus.
Eben. So, ja, interessant, also, ne, ob es da Fälle gibt, die das irgendwie, die wieder gesund bei uns wieder haben.
Ja, das muss bei allem klar sein. Alle Theorien, alle Thesen, alle Studien, die wir über diesen Virus haben, sind maximal 3 Monate alt.
Das müssen wir jetzt sacken lassen, das war jetzt deep. Wie gesagt, ich glaube, es ist völlig egal, ob man es wieder kriegen kann oder ob man immun dagegen ist.
Arschloch-Move ist es so,
oder? Ja, das sowieso, aber wir werden auch, ich glaube auch trotzdem, auch wenn wir, selbst wenn die Leute, die schon hatten, dagegen immun sind, glaube ich, dass wir es trotzdem erst in den Griff kriegen können, wenn es dagegen ein Mittel gibt. Das heißt, wenn wir einen Impfstoff haben. Vorher werden wir diese Sache nicht in den Griff kriegen.
Aber diese Immunität, das ist ja so, wie ich das verstanden habe, der Ansatz, den Boris Johnson gerade fährt.
Das ist ja total wahnsinnig. Diese Gruppenansteckungspartys, so, wir stecken alle an und dann haben wir es hinter uns in 4 Wochen.
Genau.
Oh Gott. Vor allen Dingen dann, halt, kannst du einfach alle deine Leute, kannst du irgendwie alle gleichzeitig ins Meer schubsen. Also schlimmer kannst du ja nicht machen. Also glaube ich.
Gestern hat es im Stream jemand, der diese Idee wohl gut fand, so beschrieben, ja, man nimmt halt vermeidbare Tote in Kauf, aber dann hat man es dann hinter sich.
Ja, Gratulation.
Ja, und ohne...
Ja, Menschenleben ist jetzt gerade irrelevant, die Alten und Schwachen brauchen wir eh nicht, irgendwie Hauptsache wir sind hinter uns und unserer Wirtschaft geht's gut.
Ja, mal idiotisch,
weil das ist genau das, was ich meinte mit irgendwie aufgrund dieser Bedrohung, schauen die Menschen mal wieder irgendwie auf besinnen sich auf wahre Werte oder wahre Dinge. Das wäre genau das Gegenteil davon, zu sagen, ja, wir nehmen das in Kauf, dass unsere alten Leute alle wegsterben. Hauptsache, unsere Wirtschaft geht danach gut, wir sind schnell wieder durch mit der Sache. Also, sorry.
Ich weiß, du hast vorhin noch gesagt, du hast keinen Bock mehr auf dieses Links-Rechts-Ding, aber weil es ein perfektes Beispiel dafür ist, wo ich wirklich das Kotzen gekriegt habe, wo Jörg Meuthen, glaube ich, vor einer halben Woche oder so, bei diesem Guten Morgen Deutschland-Tweets, die er immer absetzt, auch irgendwie sowas gelabert hat, von wegen so, jetzt hat Merkel ihre Wirtschaftskrise. Also, wirklich, das ist jetzt gerade wichtig? das ist jetzt, das nimmst du so mit aus der ganzen Nummer? Merkel hat ihre Wirtschaftskrise.
Ne? Okay. Ja, jetzt ist gerade, die AfD braucht ein neues Thema, ne, für ihre Opferrolle. Das ist das Ding. Jetzt ist Flüchtlinge klar wieder jetzt da, aber irgendwie nicht mehr so relevant. Jetzt ist irgendwie Fridays for Future kurz nicht mehr so relevant. Jetzt muss man muss ja irgendwie seine Opferrolle wieder finden. Man muss ja wieder sein Paradethema haben, um Wahlen zu gewinnen. Pass mal auf. Das nächste wird jetzt, die werden jetzt wieder irgendwas finden in dieser Krise, wo sie wieder irgendwie in irgendeine Kerbe schlagen können und sich wieder, ja, keine Ahnung, sowas wie, ja, was weiß ich, wir müssen uns alle anstecken, wäre ja, ne, so von wegen Scheiß auf, so von wegen, damit wir es hinter uns haben. Warum nicht? Das passt ja.
Sie müssen den Trump-Weg gehen, da gab es heute ein schönes Bild. Hat jemand das Pult, auf dem Trump seine Rede hingelegt hatte, die werden ja meist zentral geschrieben von irgend so Hanse. Und konnte man gut sehen auf dem Foto, wie er bei Coronavirus das Corona durchgestrichen hatte und Chinese darüber geschrieben hat. Weil das ist ja im Moment Trumps Narrativ. Er sagt immer, das The Chinese Virus. Um immer zu betonen, das haben uns die Chinesen eingebaut. Das ist scheiß Chinesen. Ja. Deswegen sagt er nicht mehr Corona. Und ja, aktuelle Umfragen sind ja auch, die CDU und Grüne steigen, SPD und AfD fallen. Ich glaube, bei den Grünen, die haben sich viel Sympathie eingehandelt, weil Habeck eben klar gesagt hat, nö, ich fand, Merkel macht das gerade richtig gut. Was ja doch relativ bemerkenswert ist, wenn ein Oppositionspolitiker sowas sagt.
Ja, man kann auch einfach mal die Wahrheit sagen zur Abwechslung, ist doch gut. Ja. Ich habe gerade einen Artikel gelesen von der New York Times, die gesagt hat, irgendwie, Merkel hat alles richtig gemacht, super Rede, irgendwie im Gegensatz zu Trump. Also wir oder unsere Kanzlerin wird gerade im Ausland sehr gefeiert für ihre Rede, von daher kann man da natürlich wieder, wenn man AfD ist, irgendwie wieder irgendwie eine Scheiße reinlabern, aber damit tut man sich, glaube ich, gerade keinen Gefallen, glaube ich, ehrlich gesagt.
Apropos, weißt du, was wirklich so die eine Sache ist, die ich aber schon seit Wochen, die ich so richtig gut an Corona finde? Sagen wir mal positiv, nicht gut.
Okay, ja.
Das ist einfach, du musst halt überlegen, seit, ich glaube, 3 Jahren hat der liebe Herr Erdogan einen Trumpf in der Hand, ja, einen Pfeil im Köcher.
Die Flüchtlinge.
Und das, ich lass die Flüchtlingsarmeen los. Ja. Und jetzt lässt er sie los und es interessiert keine Sau. Weil alle in Europa mit diesem verkackten Virus zusammenhängen.
Ja, ich glaube, die Syrer, die an der Grenze hocken, finden das gerade nicht so lustig.
Die Griechen auch nicht, aber
nee.
Ich weiß, das ist alles furchtbar und das ist gerade sehr makaber, was ich sage, aber ich gönn's ihm trotzdem so sehr.
Ja, ich weiß, was du meinst. Erdogan, hat das richtig gezeigt wieder, ne?
Ja, er hampelt da rum und es interessiert einfach niemanden. Stunden.
Ich würde das mal sacken lassen, jetzt diese Aussage von dir. Ich glaube, es gibt immer noch viele, die sagen, irgendwie die Zustände an der türkisch-griechischen Grenze sind gerade nicht so geil. Von daher, es interessiert keinen, kann man glaube ich nicht sagen. Aber du hast schon recht, alle reden über Corona und Erdogan kommt mit seinem versuchten Druck, den er ausüben wollte, hat er sich irgendwie ins eigene Bein geschossen, weil jetzt überhaupt niemand mehr irgendwas mit ihm zu tun haben will nach der Nummer.
Ich glaube, Montags hat die WR, die Zeitung, die ich immer lese, Montag haben sie es noch versucht, da war noch eine Seite mit Griechenland und Flüchtlingen, ab Dienstag war nur noch Corona. Oh. Jeder Artikel auch. Also da gibt es nichts mehr ohne Corona-Zusammenhang. Der Sportteil besteht ja praktisch auch nur noch aus Corona.
Gibt keinen Sportteil mehr, weil alles abgesagt ist. Ne? Brady war jetzt irgendwie, mal gucken, ob die NFL so dieses Jahr überhaupt stattfindet. Aber mal schauen. Lass mal ganz kurz, wir haben schon wieder eine Stunde gequatscht, macht ja auch Sinn, ist ja auch ein wichtiges und schwieriges Thema.
Wir haben auch mindestens die halbe Blockwoche damit abgearbeitet, oder?
Ja, quasi. Lass trotzdem mal die Blockwoche anschauen.
Ja, gerne.
Was haben wir denn? Natürlich ist alles Corona, ist ja klar. Ja, Walk of Dry Reforged, du bist der Einzige, der das so sieht, wie du das siehst. Alle anderen sagen, haben sie voll gegen die Wand gefahren, ich sehe es ja so, sie könnten eigentlich die Sache jetzt auch einstampfen, weil spielt gefühlt eh keiner mehr. Irgendwie der letzte Patch war jetzt der endgültige Genickschuss, glaube ich.
Ich habe ja auch gesagt, dieser Patch ist halt ein Witz. Also gestern während des Streams kam der Patch raus und ich habe natürlich schon so ein bisschen begeistert auf die Patchnotes geguckt, weil es ist ja auch völlig verkacken, mal irgendwie anzukündigen, wie es weitergeht. Also du hast ja wirklich keine Infos, so hey, dann kommt ein Patch oder irgendwie sowas. Und dann kommt halt dieser Patch und der macht einfach nix. Der wäre, glaube ich, 2 GB groß und da ist einfach nix drin.
Außer Stabilität, ja.
Nee, nicht mal das.
Im Prinzip können sie aufhören, weil ich glaube, auch die letzten haben entweder irgendwie, spielen das nicht mehr, haben gesagt, komm, zurückgehen müssen wir es nicht. Und die sauer sind, haben wahrscheinlich mittlerweile ihr Geld schon eingetragen. Ich glaube, das ist eine. Aber was ich auch heute im Blog geschrieben habe, dieses Spiel, oder dieser Release ist das perfekte Beispiel dafür, dass sich Blizzard in den letzten Jahren massiv verändert hat. Vor 10 Jahren hätten die ein Spiel in diesem Zustand so niemals released. Niemals. So, und ob das jetzt der schlechte Einfluss von Activision ist, aber so nah an EA wie aktuell war Blizzard Entertainment noch nie.
Ja, erstens widerspreche ich da, weil ich mich eben, wie gesagt, sehr gut noch an WoW-Szene-News erinnern kann über unspielbare Wochen in WoW und so. Aber du musst halt sehen, das ist die eine Seite. Und das ist super, weil jetzt kann ich mal die Ultrakarte spielen.
Und unspielbare Wochen in WoW.
Ja, das sind wie Battlegrounds, die absolut nicht funktioniert haben, weil die halt völlig überlastet waren. Das war am Lagen.
Kannst du Spiele auch immer noch spielen. Also ich kann mich an keine lange Downtime von WoW erinnern. Klar, gab es dann bei dem Addon Probleme irgendwie, weil es kein Phasing gab und weil zu viele Leute rein wollten und so. Aber so ein Desaster wie jetzt mit dem Warcraft 3 Reforged Castle Wizard noch nie. So ein Spiel in dieser Form zu releasen.
Gut. Ich kenne vieles an WC3 kann man nicht schön, aber das ist halt so die eine Seite. Auf der anderen Seite, für die Core-Szene von WC3 ist Reforged nach wie vor absolut positiv, auch wenn die Leute sich natürlich über alles
aufregen. Ja, aber also die Core-Szene, wie viel sind das noch? Also was sind das für Zahlen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele sind. Das sind halt wirklich so die Hardcore-Fans. Ach komm, Balnazar, bitte.
Nein, steigend durch Rückkehrer. Das haben wir schon mal vor ein paar Wochen diskutiert, dass halt die Leute, die du nicht kennst, aber die mir halt was sagen, dass wahnsinnig viele Leute zurückkommen im Moment. Hatte ich auch gesagt, wir steuern wahrscheinlich trotz Corona auf
das. Wer hat denn Bock als jemand, der irgendwie Warcraft 3 kompetitiv spielt, jetzt zurückzukommen, wo es keine Ladder gibt und irgendwie nichts in irgendeiner Form, also klar, es gibt die E-Sports-Dings, die E-Sports-Sachen, die du nicht müde wirst, jede Woche hier zu erwähnen, aber spätestens, wenn die weg sind oder mangels Interesse irgendwie nicht weitergeführt werden, ist das Ding endgültig vorbei und die breite Masse interessiert es nicht mehr, denke ich.
Breite Masse hat es auch vorher nicht interessiert.
Ja, stimmt. Ja gut, aber das hätte man ja ändern können. Siehe WoW Classic, das hat ja auch ganz gut funktioniert, zumindest ein paar Wochen.
Ja, das ist ein bisschen was anderes. Ich vergleiche Reforged da lieber mit StarCraft Remastered. Das war, glaube ich, eher so der natürliche, vielleicht ein bisschen besser, aber sonst. Nee, aber also du hast ja allein von Blizzard die Garantie, dass wir dieses und nächstes Jahr den bezahlten Circuit bekommen. Die ESL hat jetzt für Australien, Deutschland und Spanien wieder nationale Meisterschaften angekündigt. Wo Drunken übrigens sich angeblich für die deutsche ESL-Meisterschaft qualifiziert hat.
Das war ein Gag. Das war jemand, der hieß auch Drunken. Und sie haben aus Versehen seinen Twitter-Dings dann verlinkt.
Ja, genau. Drunken heißt er, glaube ich, also mit I. Genau, im Moment trotz einer Ligen. Wie gesagt, wir steuern auf das preisgeträchtigste Jahr in WC3 zu. Trotz Corona.
Ja, weil sie jetzt diese Events angekündigt haben, um ihr Spiel zu pushen. Das haben sie aber gemacht, bevor sie wussten, dass sie den Sand setzen.
Das bezahlt Blizzard ja nicht. Nicht nur.
Ja, die ESL. Ja gut, aber es war ja schon vorher geplant. Ist ja nichts, dass jetzt irgendwie, was sie jetzt
erstellen.
Ja,
nicht nur die ESL.
Sie haben es vorher geplant, weil sie gedacht haben, das Spiel irgendwie wird geil und alle kommen zurück und so weiter. Und ja, keine Ahnung, es kommen ja nicht alle zurück. Warum auch? Weil das Spiel scheiße ist. Also ich bin mal gespannt, wie es so aufgeht. Also ich glaube, keine Ahnung, ich will nicht sagen, es ist tot, aber ja, du sagst halt, vorher hat die breite Masse auch nicht interessiert, aber wenn es vorher die breite Masse, also Blizzard hat ja den Anspruch, dass es die breite Masse interessiert und dass die Leute irgendwie wieder reingucken und ich glaube, das ist gehörig nach hinten losgegangen. Auch wenn du es immer versuchst zu verteidigen, aber
gut, es gibt viele Fehler in dem Spiel, die kann man nicht verteidigen. Also viele Dinge sind, begreife ich auch nach wie vor nicht. Und ich bleibe auch dabei, dass sie halt im Moment einfach ein ganz beschissenes, leider muss man fast schon ein Blizzard-typisches Handling der Situation haben. Weil die Leute eben nicht wissen, was kommt, wann was kommt, in welcher Reihenfolge Dinge kommen. Denn selbst das hört
sich halt auch so ein Ding, ne? Also das ist auch keine andere Firma, die Scheiße baut und dann sich das A nicht eingesteht und B irgendwie überhaupt nicht kommuniziert mit der Community. Das ist halt auch sonst EA-Style eher. Wobei EA gefühlt in den letzten Monaten irgendwie einiges richtig macht. Komischerweise. Egal. Pass auf, ich lass einfach weitergehen. Scheiß auf Warcraft 3. Ja. Ich glaube, also ich werde es auf keinen Fall mehr spielen und schon aus Protest dafür, was Blizzard jetzt hier wieder abgeliefert hat. Und ich bleib dabei, vor 10 Jahren hätte Blizzard ein Spiel in dieser Form nicht released. Wir gehen mal zu Casey-Tron irgendwie, die gebannt wurde, weil sie einen geschmacklosen Corona-Scherz gemacht hat. Twitch wieder mit seiner üblichen Moralapostel-Exempel-Statuier-Scheiße. Wieder mit völligem, ja, random 100-Verhalten. Ich meine, wer Casey-Tron verfolgt, und ich verfolge die seit dem Anfang, der weiß, dass sie da eine Rolle spielt, dass es eine Kunstfigur ist, dass sie extra teilweise sehr geschmacklos ist, dass sie auch keinen Bock auf White Knights hat und so einen speziellen Humor hat. und auch dieses tiefe Dekolleté eigentlich mehr so ja, Mittel zum Zweck ist, um auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man es richtig in Worte fasst, aber um auch darauf aufmerksam zu machen. Also sie ist keine klassische Tittenstreamerin, auch wenn sie eine der ersten war, nimmt sie das auch alles ein bisschen aufs Korn, das sagt sie auch immer wieder in Interviews und so. Egal, whatever, auf jeden Fall, wer sie verfolgt, weiß, dass sie halt geschmacklose Witze macht. Jetzt hat sie halt Folgendes gesagt in einem Stream, in einem Podcast. Ja, wir werden uns küssen und würden die Quarantäne verlassen und versuchen, den Virus so weit wie möglich zu verbreiten, weil die Welt ohne alte und arme Menschen ein besserer Ort wäre. Also mehr Sarkasmus geht eigentlich nicht. Das muss eigentlich jeder Dulli wissen, dass es ein Gag war und dass es maßlos überzogen war und dass es übertrieben war. So, also natürlich ist es unsensibel und geschmacklos, aber warum das jetzt irgendwie so ein Lifetime-Ban oder auf unbestimmte Zeit rechtfertigen soll, frage ich mich irgendwie. Ja, also Tittenstreamer werden seit Jahren geduldet irgendwie, aber auch nicht alle. Manche werden gebannt, manche nicht. Da gibt es auch die übelsten Gerüchte irgendwie, dass gerade bei denen auch immer irgendwie auf Conventions und so weiter, so von wegen, und dass dann auch Twitch-Admins teilweise mal im Ding setzt, jetzt haben wir jetzt schon mal drüber gesprochen. Und dass das jetzt einen, also ich finde, okay, wenn man sagt, okay, wir erkennen das nicht an, dass das ein sarkastischer Witz war, dann bannen wir sie für 3 bis 7 Tage, okay, was soll's, ist ein bisschen überzogen, aber das kann ich sagen, okay. Aber auf unbestimmte Zeit finde ich mit Kanonen auf Spatzen schießen, finde ich völlig übertrieben und finde ich auch typisch für Twitch und diese Monopolstellung, die sie haben und quasi machen können, was sie wollen und dann irgendwie von Fall zu Fall random 100 entscheiden und nach was für Kriterien auch immer irgendwie, was für Leute gebannt werden und viele machen das ja auch hauptberuflich und ihnen dann quasi die Lebensgrundlage entziehen. Ich finde das problematisch. Also sich auch aufspielen als Richter dann so, ne? Und dann entscheiden wollen, wer dann jetzt streamen darf und wer nicht und wer für was und Demokratie hin oder her, wenn du bestimmte Worte sagst oder bestimmte Sachen machst, dann bannen wir dich irgendwie. Ich finde das sehr problematisch und seit Jahren wünsche ich mir, dass Twitch wieder Konkurrenz bekommt, eben damit sie nicht mehr machen können, was sie wollen. So, jetzt bin ich mal gespannt auf deine Meinung dazu.
Ich weiß gar nicht, ob ich zu diesem konkreten Fall eine Meinung habe. Also es ist halt, weiß nicht.
Ist auch ja, schon.
Auf unbestimmte Zeit gebannt ist natürlich hart, aber geht jetzt ein bisschen von dem Bann weg, hatte ich auch als Comic geschrieben. Ich mag dieses Argument nicht mit, ach, der oder die spielt doch da nur eine Rolle. Gerade auf Twitch nicht.
Ja, gut, das ist bei Dr. Disrespect auch extrem zu sehen, ne?
Ja, genau, aber
das ist halt Entertainment so irgendwie. Und
ja, was meine Sicht, das kann man ja anders sehen, aber ja, was meine Sicht okay. drauf ist, ist halt, Twitch ist halt keine Comedy-Show, wie sie so im Fernsehen laufen würde. Ja, was heißt, wie früher Comedy-Shows, da weißt du, wenn der Ausbilder Schulz kam, der Typ ist halt kein Militäroffizier. So. Aber Twitch hatte so grundsätzlich den Anspruch, in Anführungszeichen real zu sein. Ich weiß, wir alle, jeder spielt irgendwie online eine Rolle, das ist einfach so.
Ja, sorry, aber ganz ehrlich, wenn du Dr. Disrespect guckst irgendwie und die Rolle, die er spielt, dann weiß jeder, dass er eine Rolle spielt. Also das ist halt so offensichtlich. Man kann darüber streiten, aber sie hat es immer so tituliert, ja, und auch immer so komisch. Aber okay, sorry, ich hab dich schon wieder unterbrochen. Erzähl du erst mal zu Ende.
Man kann das, wie gesagt, man kann ja auch eine Rolle, ich sage ja nicht, man darf das nicht, man muss, wie gesagt, niemand ist im Internet real, ja. Ich würde sagen, jeder verstellt sich wenigstens so ein bisschen im Netz, das ist einfach so. Aber ich finde dieses Argument dann immer blöd so, du darfst quasi die schlimmsten Sachen sagen, weil du spielst ja nur eine Rolle. Und das finde ich halt nicht. So, weil irgendwann
kommt ein Streamer an, ne?
Ja, es gibt halt, was weiß ich, wenn du sagst, meine Rolle ist halt irgendwie so ein, den Holocaust.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, beinahe, also so der Spruch, ich finde, das ist offensichtlich, dass das irgendwie Sarkasmus ist. Dass sowas wird doch keiner sagen, der aber Verstand ist. Also, ach, keine
Ahnung. Naja. Willst du dein Glück herausfordern mit den ganzen Idioten?
Ja, aber, ach, keine Ahnung. Ich finde, das ist bei ihr relativ offensichtlich, sie hat es immer so kommuniziert. Ich finde, das ist ein Gag, das merkt auch jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Wo man da jetzt wieder so einen Moralapostel erheben muss und sagen muss, du wirst jetzt wegen dem, ja, unpassenden und vielleicht ein bisschen geschmacklosen Corona-Gag jetzt auf einmal wieder aus dem Nix irgendwie auf unbestimmte Zeit gebannt. Ach, keine Ahnung.
Diese Inconsistency ist halt das, was bei Twitch meistens
richtig
immer das, was die Leute aufregt.
Richtig.
Wenn sie konsequent wären, ja.
Also, so, von Fall zu Fall, je nach Antipathie, Sympathie, je nachdem, wie gut man daran mitverdient oder nicht. Was, ach, keine Ahnung.
Also, es war ja auch Zweck, wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen, ob das gerechtfertigt ist. Ich wollte es nur so grundsätzlich. Ich mag dieses Argument mit dem, ist doch nur eine Rolle, nicht. So, weil man
wie lange hättest du sie denn gebannt, wenn du jetzt Twitch-Admin bla wärst? Oder hättest du überhaupt gebannt? Was hättest du ihr gegeben?
Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde.
Oder hättest du so gemacht, wie es bei Twitch üblich ist, hättest du dir von ihr Bubi-Bilder schicken lassen.
Ja.
Das hätte ich nämlich gemacht, wenn ich ehrlich bin.
Nein, aber ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mich so mit der Pistole auf die Brust hinstelle, sagst, wie lange hättest du die gebannt?
Ja.
Als jemand, der auch ein bisschen Admin-Erfahrung hat.
Ja.
Ganz ehrlich, gar nicht.
Ja, ich nämlich auch nicht.
Gar also ich finde den.
Einfach gar nicht.
Punkt. Ich finde den auch als Witz, finde ich irgendwie, ich finde es nicht witzig.
Nee, ist auch nicht witzig. Es ist total geschmacklos eigentlich, aber ja.
Ist vielleicht im Kontext, keine Ahnung.
Sie hat einen besonderen Humor. Sie haut das ständig ein. Ich habe sie früher mal die ganze Zeit geguckt und sie haut ständig solche Sprüche raus.
Ich weiß halt nicht, in welchem.
Das weiß ich auch vorher, wenn ich sie verfolge. Dann weiß ich, dass sie so einen Humor hat und dass sie so eine Scheiße raushaut und dann gucke ich sie halt einfach nicht mehr, wenn das zu viel für mich ist.
Ja, selbst wenn ich sie ganz komplett ernst nehme. Selbst wenn ich mal sagen würde, ich nehme die stock ernst und sage, das ist ihre absolute ernsthafte Meinung. Mir fällt aus dem Kopf einfach kein. Wie soll ich das sagen? Kein Ruling ein, keine Gesetzesgrundlage, auf der ich ihr einen Bann reindrücken sollte.
Das Ding ist halt, ich habe sie früher, wie gesagt, eine ganze Zeit lang mal geguckt, weil ich das eigentlich cool fand. Ich mag halt Leute, die irgendwie, ich will nicht sagen, eine Rolle spielen, aber die es schaffen, die Community zu verarschen, trifft es auch nicht. Also, sie hat angefangen und hat League of Legends gespielt. Und sie hat dann wirklich als Masche und jemand, der nicht total doof ist, was auch gemerkt, sie hat dann auch Interviews gegeben und so, wo sie wirklich League of Legends gespielt hat, ich will nicht sagen absichtlich schlecht, vielleicht war sie auch einfach schlecht. Und nee, die Leute total, ja, ich glaube auch absichtlich schlecht, ehrlich gesagt, und die Leute total daran aufgegangen sind, sie dafür zu beleidigen. Und das hat sie so exzessiv betrieben, immer irgendwie dann auch, wenn sie um Spruch, also so in Tränen ausgebrochen und ja, hört doch bitte auf, mich fertig zu machen, ich gebe doch mein Bestes. Und gerade, sie hat halt sich diese ganze, sie hat dann irgendwie, ja, jeder, der dann irgendwie sie beleidigen wollte, musste das über eine Spende machen und die hat sich, glaube ich, dumm und dusselig verdient, weil die Leute alle irgendwie mit einem Ständer vor dem Rechner gegangen, ja, jetzt zeige ich es dir, die ist so ein Noob, die kann ja gar nichts. So, und dann hat sie diese Rolle so angenommen und hat dann immer so Tränen ausgebrochen, musste dann immer auf, ich kann jetzt nicht mehr, ich mach nicht mehr so. Und die ganzen kleinen 16-Jährigen, oh, jetzt kann ich richtig Macht ausüben, jetzt bring ich zum Weinen die Alte. Und die fand das, und sie hat im Prinzip die ganzen Leute verarscht und sie gemolken ohne Ende, ohne dass sie es mitgekriegt haben. Das ist schon, fand ich schon bemerkenswert, ehrlich gesagt.
Da kamen halt zwei Sachen zusammen, die so, gerade wie du gerade gesagt hast, so die 16-Jährigen Internet-Trolle, die sie lieben. Erstens Titten angucken, zweitens Frauen im Netz fertig machen.
Ja, genau. Und die war so erfolgreich damit, die hatte so
krasse Viewerzahlen. Sie hat es auch immer provoziert, weil sie sich immer als Pro-Gamerin bezeichnet hat.
Genau. Das heißt, sie hat sich doch gestichelt. So, das kam ihm doch dazu. Ich bin Pro-Gamer und hat dann extra schlecht gespielt und dann waren die ganzen Kiddies durch sie getriggert. Der Chat war halt eine einzige Beleidigung gegen sie, ne? So, du blöde, dumme Hure, du kannst gar nichts und so weiter und so weiter. Und der eine oder andere würde ja sagen, boah, das ist zu viel für mich, kann den Chat nicht ertragen. Aber wie gesagt, sie hat da wirklich ein Konzept draus gemacht und eine Einnahmequelle draus gemacht. Was ich finde, die hat das gut gemacht. Ich bin echt ein Fan von der, ohne Scheiß.
Ja. Vor allem, ich wusste gar nicht, dass sie noch streamt, weil ich die von der
Ja, es ist halt ruhig um sie geworden. Ich weiß nicht, ob ihr Konzept heute noch funktioniert. Keine Ahnung,
ich weiß
nicht,
was sie machen.
Was sie für
Das Letzte, was ich damals vor ein paar Jahren gehört habe, war, als YouPorn gesagt hat, sie bauen jetzt ein E-Sports-Team auf.
Stimmt.
Yeah. Und sie hat sich da auch direkt per Twitter beworben und hat
dann gesagt, Porn, ja, genau.
I like Porn and I'm a Pro-Gamerin und so.
Okay.
Zumindest Fun Fact dazu, das Team YouPorn ist dann nachher daran gescheitert, weil sie bei der ESL nicht mitspielen durften.
Oh, ja, da hat doch keiner Humor. Ja, wir sind E-Sports, wir wollen nur ernste Teams. Handelsverbände sprechen, deswegen sind die Supermarktregale leer. Um es kurz zusammenzufassen, hat 22 Comments, aber kurz zusammenzufassen, wir haben genug Nachschub. Das Problem ist nur, dass ihr alle bescheuert seid und alle die Regale leer macht wie blöd. Wir kommen einfach nicht hinterher mit dem Einräumen oder mit dem Liefern. Wenn sich jeder nur das kaufen würde, was er auch braucht, hätten wir auch keine Engpässe. So, Ende der Geschichte.
Was ich leider sagen muss, stimmt wahrscheinlich auch nicht ganz. Also zum Beispiel bei mir in der Nähe, gerade der Rewe oder so, hat man mittlerweile auch offen einfach einen Zettel dran kleben, zum Beispiel beim Mehl, wo sie sagen, Mehl ist im Moment nicht lieferbar.
Okay.
Kann natürlich auch daran sein liegen, weil einfach der Nachschub quasi überall.
Also bei uns aktuell, ich habe es ja, glaube ich, im Stream erzählt, ich habe es, glaube ich, auf Instagram auch erzählt, bei uns ist momentan, Aldi ist echt spannend, ich habe sowas noch nie erlebt, weil Aldi hat bei uns keine Gemüse- und Obstabteilung mehr, die ist komplett leer, es gibt sie einfach nicht mehr, es ist wie ausgezogen, ist einfach weg.
Bei uns nicht, interessant.
Dazu Brot ist super schwierig, muss ich echt weit fahren, um Brot zu kriegen, Toastbrot schon gar nicht, gibt es gar nicht mehr, aber so Brot, frisches Brot, und ja, das übliche Klopapier gibt es nicht mehr. Aber lustigerweise habe ich das vorausgesehen. In den letzten Wochen habe ich immer mal so, wenn ich irgendwas noch wo gesehen habe, habe ich da mal eine Packung Klopapier, da mal eine Packung. Ich habe quasi die Krise vorausgesehen
und bin mit Klopapier echt gut ausgestattet. Ich habe irgendwie noch vier Packungen oder so. Das Ding ist, wie viel Klorollen brauchst du als normaler Mensch? Also deshalb diese Panik, ganz ehrlich. Ich habe wie viel passen da rein? Acht oder zehn Rollen in so eine Packung. Wir verbrauchen vielleicht, was weiß ich, ich würde sagen, ein oder zwei Klorollen in der Woche vielleicht. Ja, so, von daher, warum müssen die Leute irgendwie 30 Packungen bunkern irgendwie? Also,
ich habe ja gesagt, das ist so dieser psychologische Effekt, wenn der Nebenmann mit 20 Rollen rausläuft, oder 20 Paketen, triggert das automatisch so ein Notstandsding im Gehirn.
Aber die Videos, die du auch siehst von dieser dicken Frau da, die da irgendwo in und dann völlig ausrastet, weil die Kassiererin ihr die Dinger wegnimmt und sagt nur zwei Packungen und dann anfängt zu lügen, das wird zwei Haushalte und dann darum eskaliert und um sich schlägt, wo ich einfach sagen würde, kann man dir bitte Hausverbot geben und sie einfach rausbegleiten, sie kriegt nie wieder da irgendwas. Also wer es nicht benehmen kann, der muss gehen, Punkt. So.
Ja, also ich mir das ganz lustig fand im Rewe, die Leute haben mir dann endlich gemerkt, weil Klopapier jetzt nur noch in Zweierpacks oder so abgegeben wird, also dass du halt zwei Pakete mitnehmen darfst, mehr nicht. Heute war zum ersten Mal seit einer Woche, seit die ganze Scheiße losging, war jetzt auch Küchenrolle komplett leer.
Haben wir nicht so viele, da muss ich...
Ja, die Leute lernen gerade was, dass man sich den Arsch auch mit anderen Dingen abwischen kann, glaube ich.
Oh Gott, ja, ist klar, kann sein. Tom Brady verlässt die New England Patriots. Ich bin ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil ich finde, ähnlich wie bei Dirk, ne? Irgendwie, ich finde es cooler, wenn man seine ganze Karriere für ein Team gespielt hat. Ich verstehe auch nicht, warum man sich das noch antut, ehrlich gesagt. Viele aus der Community meinen, dass es eine gute Sache ist für ihn, irgendwie, weil irgendwie die Bucks eigentlich eine gute Mannschaft sind, eine gute Offense haben, aber der Quarterback einfach scheiße war und jetzt mit einem guten Quarterback wahrscheinlich sogar irgendwie eine größere Rolle spielen. Letzte Saison haben sie 7-9 gespielt, waren echt so durchwachsen. Und viele meinen, mit Brady hätten sie jetzt vielleicht Titelchancen und so weiter. Gaucho, der eigentlich der kompetenteste Mann in dem Bereich ist, den ich kenne, sagt, also ein Quatsch. Die Offense bei den Bucks ist genau das Gegenteil wie bei den Patriots. Bei den Patriots irgendwie kurze Pässe, Yards, Laufspiel. Und bei den Bucks ist halt komplett das Gegenteil, lange Schüsse und so weiter. Ja. Brady hat noch nie einen richtig starken Arm gehabt und jetzt in seinem Alter schon gar nicht mehr und es bewegt sich wie ein Pinguin. Von daher passt er einfach nicht zur Bucks Offense irgendwie. Von daher, ich bin mal gespannt, wie es wirklich ist. Ich weiß nicht, warum er das tut. Ob er das immer beweisen will. Ich habe so einen Artikel gelesen vom Amerikaner, der da irgendwie angeblich hinter die Kulissen geschaut hat und da war die Rede von, Brady wollte eigentlich bei den Patriots bleiben, hat wohl mit Robert Kraft, dem Besitzer, telefoniert, beziehungsweise Belichick, hat die Kaderplanung nachgefragt und als er gehört hat, irgendwie, dass sie noch einen abgeben wollen und keine großen neuen Receiver kaufen wollen, hat er gesagt, ja, alles klar, dann bin ich weg, ciao. Und spielt jetzt bei den Buccaneers. Aber mit 42, ey, ich weiß nicht, dann höre ich entweder auf oder tun mir die Patriots auch mal irgendwie an, wenn wir nicht immer den Super Bowl erreichen. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich mag die Patriots und ich mag Brady. Ich bin sogar ein großer Brady-Fan. Jetzt werde ich immer gefragt, ja, bist du jetzt Bucks-Fan und so weiter? Ich bin noch nie so ein riesen Football-Fan gewesen. Und keine Ahnung, ich bin ein Brady-Fan und von daher gucken wir vielleicht einfach beide Teams nächste Season an, falls es eine neue Season überhaupt gibt. Hast du eine Meinung zu Tom Brady und den Pats oder bist du football-technisch gar nicht so?
Ich habe eine Meinung, aber die kann man komplett weglassen, weil ich halt absoluter Event-Fan bin. Guck okay. Super Bowl, vielleicht auch die Conference Finals, aber also ich habe ja gestern auch so ein bisschen interessiert im Twitch-Chat mitgelesen, weil wir durchaus scheinbar hier auch ein paar Football-Cracks haben und so. Ja. Ich habe vieles gelesen, manches davon hat für mich auch Sinn ergeben, aber im Endeffekt konnte ich da nicht mitreden. Also ich kann dir nicht sagen, welche Mannschaft ein Yard-Spiel hat und was weiß ich, das sind für mich alles böhmische Dörfer.
Okay, Harald Lesch fordert Schule erst ab 9 Uhr, er hat ein tolles neues Buch, Wie Bildung gelingt. Mir geht Harald Lesch immer mehr auf den Sack. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich finde ihn mittlerweile super anstrengend, weil er zu allem eine Meinung hat, gefühlt, und auch immer den Anspruch hat, in allem richtig zu liegen. Mich triggert ehrlich gesagt der Titel schon, wie Bildung gelingt irgendwie. Er ist ein scheiß Physiker. Woher will er wissen, wie Bildung gelingt? So, das ist halt so blanke Theorie. Und das ist er, nämlich ein Theoretiker. Woher will er wissen, wie Bildung gelingt? So, also damit sagt er auch quasi, alle, die sich da vorher Gedanken gemacht haben, haben keine Ahnung. Ich weiß, wie Bildung gelingt, aber nur ich und alle anderen nicht. So, und das triggert mich. Allein schon dieser Buchtitel triggert mich. Wenn er es genannt hätte, so könnte Bildung gelingen oder das müssen wir anders machen, damit Bildung vielleicht gelingt oder neue Ideen zur Bildung, hätte ich wesentlich sympathischer gefunden als
wie Bildung gelingt. Mich triggert das. Und ich finde auch ihn mit seinem erhobenen Zeigefinger und seiner nervigen, ständigen Besserwisserei, ich finde ihn unheimlich anstrengend. Ich fand ihn anfangs echt toll, aber je länger ich den kenne, je mehr ich von ihm sehe, je mehr nervt er mich, ehrlich gesagt.
Das passiert bei manchen Leuten. Das gilt zum Beispiel bei Raik Anders auch so, oder?
Ja, ja, sehr gut, sehr gutes Beispiel. Raik Anders geht mir unfassbar mit seiner Mana-Rolle auf den Sack. Unfassbar. Ich fand ihn anfangs auch gut. Das ist ein gutes Beispiel, ein sehr gutes Beispiel ist das.
Es gibt so Leute, die sind in kleinen Dosen toll, aber, ne?
Ja.
Genau. Ich würde nur gerade, du kannst gerne gleich noch weiter darauf eingehen, weil du dich hier Buchtitel so triggert. Irgendwer hat das, glaube ich, auch in den Comments umschrieben. Das ist halt im Moment einfach wissenschaftlicher Standard. Das sagt ja heute an jeder Universität was. Stell keine Fragen im Titel, ich mache kein Konjunktiv, sondern sag, gib ein Statement ab. Ja. Hau den Leuten irgendwas
in die Fresse. Ja, dann bist du aber trotzdem unsinnig. Dann musst du auch dann recht die Leute dich unsympathisch finden.
Das ist.
Wenn du so ein ich habe immer recht Typ bist.
Möglich. Aber ich wollte es nur mal so.
Also ja, ich habe es auch gelesen, aber keine Ahnung, ob ich das gelten lassen kann irgendwie. Man könnte ja auch ein bisschen einfach sagen, ich habe eine gute Idee, hört euch das an. Aber ich meine, mit so einem Titel oder mit dieser Haltung, die er hat, irgendwie stößt er halt einer ganzen Generation von, oder mehreren Generationen von Pädagogen von den Kopf, die alle ja scheinbar Unrecht hatten. Das ist genauso wie diese ätzende, wie heißt die, die mich so getriggert hat mit ihrem Buch, mit ihrem Schulvideo irgendwie so von wegen, ja, ich weiß wie, Joyce? Heißt sie Joyce? Ja,
Joyce.
Das Buch habe ich übrigens immer noch nicht aufgemacht. Ich habe es mir bestellt, um es zu zerpflücken in einem Video. Habe ich gar keinen Bock drauf, irgendwie Zeitverschwendung, aber ich werde vielleicht irgendwann mal reingucken. Gut, wir gehen mal weiter. Geisterspiele sind die einzige Überlebenschance, sagt, was, Watzke? Nee, wer ist
das? Seifert.
Seifert, genau, ja. Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade schon kurz angedeutet, irgendwie, dass ich glaube, dass der Fußball mal ein Reset braucht, ganz dringend, weil es nur noch ums Geld geht, um nichts anderes mehr. Und Ultras und so ist ja, und Hopp ist ja fast schon Schnee von gestern. Jetzt geht es um Insolvent und Überleben der Vereine und bald fangen sie an. Jetzt waren heute die ersten, Gladbach hat gesagt, wir verzichten jetzt erstmal auf Gehalt, die Spieler, was ich natürlich schön finde. Mal gucken, ob irgendwann der Step kommt, so von wegen, ja, spendet doch dafür, dass wir unseren Vereinen irgendwie weiter, das fehlt noch, dass auch der kleine Mann hier jetzt in Zukunft die Millionäre noch weiter finanzieren darf. Ist jetzt relativ radikal irgendwie. Der sagen doch mal alle, das regelt der Markt. Warum soll nicht die Bundesliga auch der Markt regeln? Irgendwie. Klingt ein bisschen fies, irgendwie gerade als Fußballromantiker, aber ich finde, so wie der Fußball sich aktuell entwickelt, finde ich persönlich, auch wenn Barlow mal sagt, das sind Stammtischparolen, die ich von mir gebe, kann das nicht weitergehen, ehrlich gesagt. Der Fußball ist sowas von einem Arsch aktuell. Wie siehst du das? Hast du Bock auf Geisterspiele, Beinasser?
Gut, da ich ja eh nur, wie man mir in letzter Zeit wieder erzählt, dass ich ja eh nur Sky-Zuschauer bin, störe mich Geisterspiele nicht so rasend. Ist natürlich auch nicht schön. Aber sag mal, ich verstehe die grundsätzliche Überlegung. Ich glaube auch, dass es für viele Vereine, jetzt nicht so sehr Bayern, Dortmund, Leipzig, vielleicht auch Schalke nicht, auch wenn unser Vorstand da ein bisschen was anderes sagt. Aber ich glaube, für wirklich viele Vereine, auch für viele sympathische Vereine, wären halt so eine länger ausbleibende Saison wirklich finanziell ein super GAU.
Ja, und keine Frage.
Also für, was weiß ich, Freiburg, Paderborn, solche Vereine halt, ne?
Auch Werder kriegt auch Probleme, bei uns ist auch schon Weltuntergangsstimmung.
Ja, richtig. Also das sind halt Vereine, die können sich das nicht leisten, weil natürlich in dem Moment, wo die Saison komplett ausgesetzt ist, musst du ja Sponsoren und Fernsehgelder zurückzahlen.
Das ist Premier League daran. Noch mehr. Premier League geht der Arsch richtig auf Grundeis. Die müssen 1 Milliarde irgendwie zurückzahlen.
Aber die haben wenigstens alle überwiegend einen Scheich, der zur Not auch mal noch was dazu
legt. Richtig.
Deswegen wurde ja auch schon diskutiert, ob das jetzt der Auslöser wird, warum 50+1 fällt. Das wäre natürlich der Super-GAU.
Oh Gott. Also das wäre, also tut mir leid, aber das ist der endgültige Genickschuss. Wenn 50 und 1 fällt, irgendwie bin ich spätestens, dann bin ich raus. Also,
ja, da will ich auch nichts
mehr zu tun haben. Es reicht jetzt irgendwie langsam. Also es ist wie, Fußball ist in den letzten Jahren so wie der Frosch irgendwie, der im Wasser ist, wo das Wasser nicht sofort kochend heiß ist, sondern ganz langsam warm gemacht wird, damit der Frosch nicht merkt, was passiert. Und im Fußball in den letzten Jahren ist es genauso. Immer mehr. Zerstückelung der Spieltage irgendwie, das kommt dazu, immer mehr irgendwie werden wir Fans mundtot gemacht, die Ultras sollen die Fresse halten, die anderen Sachen zähle ich jetzt alle gar nicht auf, weil ich schon 100 Mal gemacht habe. Und wenn 50 und 1 fällt, ist Feierabend, dann bin ich raus, dann können die mich alle mal arschlecken, weil, also wenn das passiert, dann verliert der Fußball komplett seine Seele, sorry, aber auch wenn Leute sagen, das ist eine Stammtischparole, für mich ist das dann der
Feierabend. Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also 50+1 ist für mich auch so eine rote Linie. Und vielleicht auch beim Thema Fußball nochmal was Positives zu nennen, wie ich das hier heute gelesen habe. Die Nationalspieler haben jetzt wohl ein bisschen zusammengeschmissen und haben 2,5 Millionen für eine Hilfsorganisation gespendet. Und ich denke
für, ehrlich für gesagt... Für was? Für die Mitarbeiter, die jetzt gerade arbeitslos sind und zu Hause
hocken? Nee, ich glaube, da ging es, aber es ging auch irgendwie um Corona, irgendwas. Okay. Aber ja, ich denke, das wäre zum Beispiel so ein Ding, wo der Fußball im Moment viel Positives machen könnte, wenn die Spieler eben, wie es ja in den USA passiert, das sollte eben sagen, wir verzichten auf Gehalt, wir zahlen den ganzen Stadionsmitarbeiter, wir zahlen denen irgendwie, versuchen die so ein bisschen zu unterstützen. Weil das ist ja das Traurige, ja, wenn es nur die Millionäre wären, die da sind, die Spieler.
Die ganzen Mitarbeiter sind genauso am Arsch, ne?
Genau, und die haben halt alle nicht dieses Polster. Mal schauen. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch sehr interessant, weil da wird noch eine Menge.
Man darf gespannt sein. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine spannende, deprimierende, aber auch irgendwie geschichtliche Epoche vor uns irgendwie. Und ich glaube, die Menschen werden auch früher oder später durchdrehen. Es wird über Corona, weil irgendwie Brot und Spiele vorbei sind. Ne? Ja. Keine Ahnung, ich glaube doch nicht ernsthaft, dass irgendwie jetzt mal als Beispiel Ende des Jahres irgendwie die neue Mandalorian-Staffel läuft. Die können doch jetzt gar nicht drehen. Das heißt, die ganzen Entertainment und Unterhaltung, ja, Brot und Spiele, fasst perfekt zusammen, fällt jetzt erstmal weg. Das heißt, die Leute dürfen nicht raus, sind zu Hause irgendwie, werden nicht unterhalten, kriegen nicht irgendwie das, was sie gewohnt sind, irgendwie in unserer Gesellschaft, jeden Tag was Neues vorgesetzt. Das wird Holla die Waldfee. Ja.
Und deswegen, ich meine, Brot und Spiele hat ja immer so einen sehr negativen Klang, aber ich finde das im Moment tatsächlich durchaus was, also grundsätzlich Positives, weil der Mensch ist eben nicht nur Ernährung und Arbeit, ja, sondern Unterhaltung gehört halt auch dazu. Und deswegen, ich hatte das ja schon mal die Woche über gesagt, ich finde im Moment Streamer machen einen tatsächlich systemrelevanten Job, den Leuten einfach irgendwas zu bieten, so ein bisschen Ablenkung. E-Sports, alles, was noch an E-Sports läuft, das meiste wird ja auf online verlagert. Ganz ehrlich, wenn ihr mal immer mal damit anfangen wolltet, guck, steigt jetzt beim E-Sports ein. Ja, ihr könnt jeden Tag irgendwas sehen und nach so einem Monat wisst ihr genau, welche Games ihr mögt und welche nicht. Das ist im Moment die Unterhaltung, die geboten wird. Was anderes gibt's tatsächlich nicht.
Ich bin mal gespannt, ob sie New World im Mai, wie versprochen im Mai releasen. Das wäre eine Sache, worauf ich mich freuen würde. Dann hätten wir wieder ein geiles Spiel. Ja, ich streame auch momentan wirklich so oft, wie es mir möglich ist. Ich habe jetzt irgendwie jetzt auf dreimal die Woche hochgemacht. Ich habe zwar nicht viele Viewerzahlen, aber mir macht es momentan extrem Spaß. Ich habe das Gefühl, die Leute sind richtig dankbar dafür, dass ich jetzt so viel streame. Irgendwie, wie gesagt, ich habe immer nur 200, 300 Viewer. Ist nicht viel, aber das ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre während der Streams. Und ja, vielleicht gehen Leute jetzt auch mal weg von diesem irgendwie, ja, und der ist besser und warum streamst du? Und in der frühen WoW-Szene-Zeit waren die Leute auch unglaublich dankbar für den Content, den wir gemacht haben, eben weil es nicht so viel oder gar nichts gab. Ne? Und diese irgendwie, ja, wenn du nicht machst, was ich will oder wenn mir irgendwas nicht passt, gehe ich einfach zum nächsten Streamer. Ich habe momentan wirklich ein sehr, sehr schönes Klima in meinen Streams. Die Leute sind richtig dankbar irgendwie, dass ich jetzt auch irgendwie jetzt, wie gesagt, einen dritten Tag streame. Und sie in dieser, in Anführungsstrichen, langweiligen Zeit ein bisschen unterhalte oder so. Ne? Natürlich sind die Spiele nicht massentauglich, die ich gerade spiele. Momentan so ein bisschen fort. Und vor allem Dota Underlords, das hält ja keinen Menschen, obwohl ich das Spiel natürlich die liebe. Aber es kommen wieder andere Zeiten. Wenn New World rauskommt, irgendwie, vielleicht kann man das dann mit allen zusammenzocken oder so. Mal gucken, was das Jahr bringt. Ne?
Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich bin auch so jemand, der Dota Underlords so überhaupt nicht mag. Ich finde das Game wirklich langweilig. Ja. Ich mag auch kein Fortnite. Ich gucke trotzdem im Moment jeden Stream, einfach weil ich wirklich abends nichts anderes zu tun haben. Ich warte immer noch auf meinen Rechner. Ja. Ich warte eigentlich nur darauf, dass der Laden auch dicht macht in Corona, dann bin ich endlich am Arsch. Ich habe halt wirklich nichts zu tun. Ich zocke im Moment ein 20 Jahre altes Yu-Gi-Oh!-Game auf dem PC und gucke Streams. Das ist meine Abendunterhaltung im Moment.
Ja, ich überlege gerade momentan sehr, sehr heftig, irgendwie, was ich den Rest des Jahres mache, weil ja die früheren Just Network Eggfiler und jetzigen Stevenio Eggfiler ja komplett wegfallen. Es gibt kein Hurricane Festival, bin ich mir relativ sicher. USA-Reise gibt es dieses Jahr nicht, bin mir relativ sicher. Von daher, Vlogs ist ja die größte Einstellung, weil ich ja schon groß angekündigt habe, eigentlich, dass es ein Vlog-Jahr werden sollte. Ich hatte auch so eine schöne Liste mit Ideen und so weiter. Das kann ich alles vergessen. Also Social Distancing funktioniert nicht, wenn du vloggen willst. Von daher muss ich da auch andere Formate finden irgendwie. Und ja, ich, keine Ahnung. Ich überlege, was ich mache, was gut ankommt. Irgendwie, ich habe auch schon über Videopodcasts nachgedacht, so im Stil der Call-In-Experten-Show irgendwie. Genau das, was wir gerade gesprochen haben, irgendwie Fußball, was ist denn jetzt eigentlich, irgendwie einfach vier Leute einladen, irgendwie per Webcam zusammenzusitzen und da Formatnamen mir auszudenken und dann irgendwie über wirklich spannende und relevante Themen dann immer irgendwie per Videopodcast. Aber auch das ist natürlich nicht massentauglich, keine Frage. Aber ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich mache. Also Animania Classic ist sowieso klar und alles Weitere mal gucken. Ich muss auch mal sehen, was ich jetzt das Jahr über mache. Irgendwie am liebsten wäre ich Vollzeit-Streamer, wenn ich ehrlich bin, aktuell. Aber ja, für 200, 300 Leute lohnt sich das natürlich nicht. Aber wer weiß, was passiert, wenn überhaupt rauskommt. Mal gucken, wenn dann irgendwie die Viewerzahlen wieder stimmen. Und ja, mal sehen, was dieses Jahr passiert. Krümmer fällt schon irgendwas ein. Mal sehen. Eine Sache habe ich noch, und zwar die Auschwitzen-Sache von Höcke. Ja. Irgendwie, ich muss ehrlich sagen, ich toleriere ja vieles, was Kinky macht, weil ich auch immer finde, dass er eigentlich relativ sachlich ist. Diesmal ist mir echt ein bisschen der Kragen geplatzt. Weil, also ganz ehrlich, ich finde es so offensichtlich, was er gemeint hat mit diesem Auschwitzen. Anschließend ist der Saal in Deutschland-Rufe ausgebrochen. Völlig aus dem Nichts, weil er transpirieren gemeint hat. Also ich finde, offensichtlich geht es nicht. Und dann sich immer hinzustellen und die Leute verarschen zu wollen, zu sagen, nein, der hat transpirieren gemeint. Da denke ich mir auch, Leute, wen wollt ihr denn eigentlich noch verarschen irgendwie? Also ja, man kann immer alles abstreiten und Höcke ist ja auch nicht blöd. Er verpackt das ja so, dass man das genauso Diskussionen zulässt, aber seine ganzen Nazi-Freunde halt alle wissen irgendwie, was er gemeint hat. So. Von daher triggert mich dann ein intelligenter Mann wie Kinky, der sich hinstellt und mir dann erzählen will, nee, er hat transpirieren gemeint. Also bitte.
Ehrlich gesagt halte ich Höcke doch für relativ beschränkt. Er hatte eben nur intelligente Leute wie Kinky, danach dann schön reden.
Mag sein.
Ja, also ich kann auch nur sagen, ganz ehrlich, selbst wenn wir mal davon ausgehen, er hätte wirklich transpirieren gemeint, ja, dann würde ich mir immer noch Gedanken machen, wenn derjenige sagt, wir müssen jetzt mal die Elemente aus der Partei transpirieren, die mit uns nicht auf einer Linie sind. Selbst dann würde ich mir als angeblich gemäßigter AfDler, als der Kinky sich ja immer bezeichnet, dann würde ich mir auch schon Gedanken darüber machen.
Ja. Ja, was mich bei Kinky auch stört, ist, dass er wirklich, also er, ich finde, er ist ein hochintelligenter Mann und ich verstehe nicht, warum er sich nicht so blöd ist irgendwie. Er ist ja wirklich bei jedem AfD-Fettnäpfchen da und verteidigt ist, egal um was es geht, egal welcher Flügel, welcher Politiker ist da, er ist da und verteidigt das. Und ich habe Schwierigkeiten, ihn dahingehend echt ernst zu nehmen, weil irgendwie ich dann immer denke, warum sieht er sich in dieser Rolle auf meinem Blog als jemand, der in den Comments steht und jeden AfD-Bullshit verteidigen muss? Warum? Also selbst, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt CDU, SPD, Grünen, Linken Wähler wäre mir das zu blöd, weil es ja auch so viele Leute in der Partei gibt und oft ist es ja auch einfach so, dass in all diesen genannten Parteien einfach es auch Leute gibt, die einfach eine Menge Scheiße labern und dann kann man das auch mal sagen und was ist denn der Nachteil für ihn, wenn er mal zu einer Sache sagt, okay, das ist echt ziemlich bescheuert oder albern von der AfD irgendwie oder von dem Politiker. Nein, er verteidigt alles. Sag mir eine Person, die das bei einer anderen Partei so macht. Ja, also selbst als Stammwähler dieser Partei wird man sich nicht hinstellen und alles verteidigen, was diese Partei macht. Von daher finde ich das echt so ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber ja, jo. Du bist ja eigentlich dein Lieblingsdiskussionspartner, von daher siehst du wahrscheinlich das ähnlich.
Tatsächlich, wir haben früher durchaus fetzige Diskussionen gemacht. Ich habe zumindest subjektiv den Eindruck, das hat in letzter Zeit abgenommen. Ich weiß nicht, ob wie das bei einer Seite ist, bei mir ist es bei manchen Themen einfach, es ist mir zu blöd.
Ja, mittlerweile ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, wo du denkst, ja, ich kann auch was Besseres machen, als irgendwie mit einer Wand zu diskutieren. Das ist auch so ein Ding bei Kinky. Ich habe jetzt wie dieser Höcke-Sache auch mit ihm versucht, darüber zu diskutieren. Er labert ja immer weiter, er nimmt ja Argumente nicht an, er labert ja einfach immer weiter und sagt ja selber. So, ich sag, genau das, was ich jetzt hier gesagt habe, Kinky, ich kann dich schwer ernst nehmen, wenn du das wirklich jetzt mir erzählen willst, dass der transpirieren gemeint hat. Und dann kommt von ihm, ja, ich kann das nur zurückgeben, ich kann jemanden schwer ernst nehmen, der irgendwie sich so in Begrifflichkeiten aufhängt. Ja, Digga, dann lass uns einfach nicht mehr diskutieren irgendwie, dann kann ich dich einfach nicht ernst nehmen, wenn du mit mir, wenn es kommt von ihm immer irgendwie wie so eine Wand, die immer weiter sich dreht irgendwie. Also es macht einfach keinen Sinn, mit Kinky darüber zu diskutieren. Also jemand, der wirklich jeden Pup seiner Partei bis auf den Tod verteidigt, allein das ist schon, finde ich persönlich, komisch. Weißt du, ich meine? Das macht keiner von keiner anderen Partei würde das machen.
Das ist so, ich tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber das hat so ein bisschen Trump-Fan-Ausmaße.
Ja, schon. Ja,
Trump. Trump ist der Messias und macht alles richtig und Trump macht niemals Fehler. Jede Partei macht Fehler und es ist auch völlig okay zu sagen, die haben da Scheiße gebaut.
Vor allem, diese Partei, ganz ehrlich, was für viele, super viele verschiedene Politiker gibt es. Er verteilt sogar einen Regionalpolitiker aus Bremen, der irgendwie eine Scheiße gebaut hat. Das Lustige ist, bei ihm, seiner Argumentation nach, hängt es auch immer daran, welcher, also, wenn das, was er teilweise verteidigt, einen Grünen-Politiker gemacht hat, dann würde er sofort instinktiv irgendwie die Gegenseite einnehmen und hätte dann 1000 Argumente, warum das Scheiße ist irgendwie. Das ist halt auch so, ich finde das, ach, keine Ahnung.
Ich finde das so gut. Man soll sich nicht an der Vergangenheit aufhängen, aber immer wenn er die Grünen kritisiert, kommen irgendwelche Bundesreden von 1992.
Ja, immer hier, wie hieß sie, war es Künast?
Ja, die angeblich gesagt
hat. Die steht ja auch für, die Grünen sind die Partei der Kinderschänder und so.
Genau. Was sie übrigens auch nicht gesagt hat.
Aber oh, Himmel, ey. Naja. Ja,
gut.
Egal. Lass ihn mal so stehen. Ich habe ihm gesagt, ich hab ihn offiziell in meinem Blog zur Ordnung aufgerufen. Er war dann relativ einsichtig, hat gesagt, ja, du machst hier die Regeln und so weiter, aber keine Ahnung, musst du halt wissen, ob du mich dann ausschließt. Ich kann dazu nur sagen, irgendwie, ich halte Kinky für einen hochintelligenten Menschen, aber ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, diese chronische irgendwie Verpflichtung, die er in sich sieht, die AfD irgendwie und jeden Scheiß, den sie macht, irgendwie verteidigen zu müssen bei den Comments, finde ich auf Dauer ein bisschen ermüdend. Und wenn so jemand wie du, der irgendwie jahrelang gefühlt mit ihm gestritten hat in den Comments, sogar sagst, irgendwie, das ist ermüdend, ich habe keinen Bock mehr dazu, weil das irgendwie Zeitverschwendung ist, dann muss ich auch Kinky langsam mal Gedanken machen, irgendwie, ob er diese Aufgabe weiterführen will, weil irgendwie hat überhaupt keinen Bock mehr mit ihm zu reden, irgendwie so gefühlt. Es gibt doch mal eine Floskel irgendwie von jemandem, der sagt, ja, in before Kinky und mal gucken, wie er das jetzt wieder positiv redet, aber so groß diskutieren will halt keiner mehr mit ihm, ne? Weil auch keiner mehr dahingehend so richtig ernst nimmt, oder?
Also früher habe ich ja oft noch einfach Kontra gehabt, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, weil ich halt Kinky auch für einen sehr intelligenten Menschen halte, der halt sehr eloquent schreibt.
Definitiv.
Und ich fand das immer so, ja, dann, wenn das so für sich steht, dann lesen die Leute das so beim und überfliegen das und denken, oh, der hat recht. Deswegen habe ich ja meistens meinen Senf zugegeben, damit noch so eine Kontraposition ist. Es bringt aber einfach nichts mehr, weil die Leute halt, die lesen das Ding und sagen, ja, ist okay. Ne? Der Kinky wieder. Ich versuche mich wirklich nicht über ihn lustig zu machen.
Es ist halt kontraproduktiv, was er tut. Ich weiß nicht, ob er sich so als Wahlkampfhelfer sieht und mit seiner ständigen Rechtfertigung dann meint, irgendwie, er glaubt ja fest, dass er die Wahrheit sagt und das ist ja, ne, dass er, das ist demjenigen ja der. Ich glaube aber, dass sein Einsatz für die AfD kontraproduktiv ist, weil ich glaube mittlerweile eben, was du gesagt hast, ihn kennt jeder bei uns in den Comments, jeder weiß, was für eine Rolle er einnimmt und ich glaube ehrlich gesagt, dass er genau das Gegenteil mit erreicht. Die Leute sagen irgendwie, ja, er schon wieder und er versucht ja sowieso alles gut zu reden, von daher, ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute denken, was ist das denn für ein Spinner, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie seiner Partei damit einen wertvollen Dienst bereitet, mit dem, was er bei mir in den Comments tut. Ich glaube nicht, dass viele Leute, also klar, es gibt immer wieder Leute, die ihn dafür feiern und auch teilweise Leute, die sehr viel krasser sind als er, das muss man auch mal sagen, die gebe ich dann aber nicht frei. Meinungsfreiheit hin oder her, sobald da irgendwelche krasseren Parolen kommen irgendwie oder irgendwelche Beleidigungen von Flüchtlingen auf Gossenniveau, wird das nicht freigegeben. Das ist ja genau der Punkt, ne? Dann heißt es wieder, ich bin Diktator und so weiter. Ich gebe Sachen frei, ich gebe alle Meinungen frei, die halt konstruktiv vorgetragen sind. Sereno Flames gebe ich meistens nicht frei. Auch deshalb bin ich ja ein Diktator, also Leute, die mich persönlich angreifen, weil ich ihrer Weltanschauung nicht entspreche oder was weiß ich bin. Keine Ahnung, Diktator hin oder her. Aber an King sieht man mal, dass ich eigentlich alle Meinungen zulasse, solange sie irgendwie vernünftig formuliert sind, irgendwie keine Hasstiraden enthalten oder so. In letzter Zeit gibt es vier Leute. Das ist auch meine Angst, dass er halt irgendwie die ganzen braunen Spinner anzieht, die dann in den Comments sind und die auf die Schulter klopfen und sagen, Kinky, ja, du bist der Einzige, der den Durchblick hat, du machst alles richtig und ich würde nicht sagen haha, aber so in dem Ton dann kommen, so, weißt du? Und denke mir mal, hat Kinky darauf Bock, irgendwie der Held von solchen Leuten zu sein? Aber die gebe ich dann eh nicht frei. Von daher wird dieses vermeintliche Schulterklopfen irgendwie von irgendwelchen Höcke-Anhängern dann leider zu ihm gar nicht durchdringen. Es sei denn, die schreiben ihn irgendwie privat an, in irgendeiner Form, weil es möglich ist. Aber ich glaube ja nicht, dass er seine Mailadresse da veröffentlicht. Egal, whatever. Schieben wir mal das Thema Kinky ab.
Genau, vielleicht für mich als Abschluss. Es wäre ja alles noch okay, mein lieber Kinky, wenn du dir einfach eingestehen würdest, dass du nicht neutral bist. Weil das ist der Punkt, der mich jedes Mal triggert, dass du halt denkst, du wirst neutral und würdest allein auf Fakten basierend deine Entscheidung treffen. Gegen Beispiel WC3. Ich bin viele teilen meine Meinung bei WC3 nicht, aber ich bin ein bisschen zu ehrlich und erkenne, dass ich auch nicht neutral bin. Ich liebe das Game halt. Ja? Ich bin da einfach Fanboy. Deswegen finde ich das völlig grundsätzlich okay, wenn Leute sagen, nee, deine Meinung zu WC3 ist ja ganz nett, aber die interessiert uns nicht. Okay, ja? Von mir aus. Ja, Punkt.
Punkt. Ja. Lass es mal so stehen.
Abschluss, ja, als Abschluss, weil wir, glaube ich, sonst auch, nee, dann kommen wir schon beim Podcast von Rolf Rollo Fuhrmann von letzte Woche an. Vielleicht nochmal als Abschluss würde ich tatsächlich den Stevino-Serientipp für Broadchurch nochmal aufgreifen.
Ja, lustigerweise wurde mir erst klar, dass du mir das empfohlen hast, nachdem du es reingeschrieben hast, weil wir haben die Empfehlung, wir haben damit angefangen, weil die beste Freundin von meiner Freundin uns das empfohlen hat.
Ja, ich habe sie vor 2 Monaten, noch länger.
Ja, jetzt, wo du es gesagt hast, erinnere ich mich auch daran, ja, aber vorher nicht. Ja, von 2013 ist die Serie, zumindest die erste Staffel, die wirklich, wirklich gut war. Und auch bewegend, also richtig bewegend. Ich war richtig mitgenommen mit der letzten Folge. Also richtig so, dass du sagst, what?
Ja, Also ich muss sagen, ich kenne vielleicht viele Leute da draußen, was so das Besondere an Broadchurch ist. Broadchurch ist eine Krimiserie, aber es ist eben nicht so CSI-mäßig, jede Folge ein Fall, sondern die gesamte Staffel ist ein Fall. Und du kriegst quasi Einblicke in alle Teile des Falls, in die Polizei, in die Familie des Opfers, in mögliche Täter, wie dieses ganze Dorf sich dazu verhält. Und das ist, das kannte ich in der Form nicht, das habe ich so noch nie gesehen. Und das hat mich wirklich, und ich habe auch, ich bin ganz ehrlich, ich habe bis zur allerletzten Minute nicht gewusst, wer der Täter ist.
Ja, meine Freundin ist gut darin, die guckt seit 100 Jahren Tatort, die weiß das immer, sie hat es relativ früh gesagt.
Ja, Respekt.
Ich will es nicht spoilern, sonst hätte ich gesagt, wer mein Favorit war. Aber ja, vor allen Dingen ist es auch erschütternd, auch das Ende, wie sie es aufklären. Ja. Und noch ein größerer Schlag in die Fresse ist dann die erste Folge der zweiten Staffel, die
auf jeden Fall
alles wieder einreißt quasi. Also ja, kann ich sehr empfehlen, gute Krimiserie. Ja. Und auch guten Schauspielern. Zum Beispiel David Tennant.
Bill? David Tennant.
Nee, den meine ich nicht. Ich meine den Game of Thrones. Wie heißt der? Worm. Grey Worm spielt da auch mit. Der spielt den Freund von der Tussi aus der Familie, wo der Junge gestorben ist. Also man sieht da sogar Game of Thrones Schauspieler in der Serie.
Richtig. Und sonst halt viele britische Schauspieler, die man kennt, wenn man so ein bisschen britische Serie mag, so Doctor Who oder so. Genau. Da kennt man, denke ich, viele draus wieder.
Panasa, wir haben jetzt fast eine Stunde und 40 Minuten gelabert, Alter. Jetzt halt endlich die Fresse, Panasa. Ehrlich, man kriegt dich auch nicht. Ja, was soll ich denn machen? Ne? Ich kann ihn nicht stoppen, mein Lieben. Jetzt ist natürlich wieder der Podcast so lang geworden, aber aus aktuellem Anlass. Ich habe auch schon überlegt, irgendwie, ob wir es so machen wie Böhmermann und Schulz, irgendwie jetzt irgendwie täglich eine Corona-Serie. Aber ja.
Zermürbt einen das nicht irgendwie so ein bisschen?
Zermürbt das einem zu anderen, haben wir wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen und. Ich meine, das haben Böhmermann und Schulz auch nicht, was die teilweise von sich geben. Ich habe, wenn ich mit Leo länger unterwegs bin, bei dem Podcast. Und keine Ahnung, mich regen die beiden, ich bin ein großer Fan von den beiden, aber jetzt zu Corona, so wochenlang darüber Witze gemacht und auf einmal irgendwie so stur ernst und so, ja, und sorry, haben wir alles nicht so gemeint, jetzt ist es ja total ernst. Keine Ahnung, ist immer schwer, das dann ernst zu nehmen. Die zwei sind halt zwei Kasper und das machen sie auch gut, aber jetzt einen auf irgendwie seriös. Und sie hatten gestern, Drosten zu Gast, whatever. So, dass sie immer investigativ sind, ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Also ich hätte Bock auf sowas, aber ich würde dann irgendwie am liebsten einen Mediziner finden, mit dem ich das machen kann, damit es halbwegs auch ernst zu nehmen ist und nicht auch so zwei Dullis, nicht zwei Dullis wie wir, die dann irgendwie keine Ahnung haben und dann irgendwie über da im Leeren rumstochern und irgendwie das zu füllen.
Also brauchst du so wirklich so ein Expertenteam, wie so ein Mediziner, ein Wirtschaftler, irgendwie sowas. Ja, da bin ich wirklich der völlig falsche.
Das wäre richtig geil, aber keine Ahnung, sowas in der Community zu finden, ist halt schwierig. Und dann Blog einfach zu machen, ich suche jetzt einen Mediziner, einen Wirtschaftler und was weiß ich was, mit dem ich den Podcast machen kann. Jemand, der vielleicht kann ich jetzt an dieser Stelle dazu aufrufen. Ich hätte Bock darauf. Mal gucken, ob sich da irgendjemand meldet. Also wir brauchen jemanden, der Mediziner ist. Kann Georg kann seinen Papa fragen, wer Bock hat. Ne? So Mediziner oder Virologen, wäre total geil. Jemand, der irgendwie ein Wirtschaftsexperte ist, der uns sagen kann, in was wir investieren sollen, was das für Einfluss auf die Wirtschaft haben kann, wird. Was ist das Dritte? Also, was wäre noch geil dafür?
Warte mal, Mediziner, Ökonom. Was natürlich super geil wäre, aber schwer zu bekommen, wäre tatsächlich vielleicht ein Politiker.
Stimmt. Ich kann mal den Kling mal fragen, ob irgendjemand kennt, ich glaube, Politiker werden wir hinkriegen. Also ich glaube, Politiker ist das Einfachste von den dreien. Die gibt es ja wie Sand am Meer irgendwie, die können ja eh nicht die Fresse halten. Da finde ich jemanden irgendwie. Also ihr Lieben, pass auf. Angebot von Krömer, ich mache so ein Format, vielleicht nicht täglich, aber keine Ahnung, zwei, dreimal die Woche oder so. Aber da müssen sich Leute aus der Community finden. Wenn ihr also entweder selber Ökonom oder Mediziner seid, dann meldet euch. Natürlich nur, wenn ihr Bock drauf habt. Oder jemand kennt, wie Georg, vielleicht sein Dad oder so. Ihr braucht dafür eigentlich nur irgendwie Discord und ein Headset. Das reicht schon. Oder ein gutes Mikro oder was weiß ich was. Ich meine, der Rolle Frohmann letzte Woche hatte auch ein Krebsmikro, wenn man mal ehrlich ist. Aber das ist okay. Ich hätte Bock darauf. Irgendwie, ich bin sowieso auf der Suche nach interessanten neuen Formaten. Und jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit, wo wir eigentlich gar nicht wissen, was auf uns zukommt, so ein, ich will nicht sagen Daily-Ding zu machen, aber alle zwei, drei Tage oder so, hätte ich Bock drauf. Also meldet euch. Krömer goes Corona. Ja.
Das klingt komisch.
Klingt echt komisch irgendwie. Vanessa, ich danke dir für heute. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ich wollte heute eigentlich Alimania schneiden. Es ist 12 Uhr und mir fallen schon wieder die Augen zu. Ich schaffe nichts. Vanessa, was soll denn das?
Ja, ich glaube.
Morgen schon wieder streamen.
Tatsächlich muss ich einen Satz mal eben noch ranschieben. Das hatte ich vorhin vergessen. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Ich möchte bitte daran denken, für alles, was wir gerade in der ersten Hälfte dieses Podcasts gesagt haben, bitte, liebe Leute, bedenkt, wir haben das Donnerstagabend aufgenommen.
Donnerstagabend?
Wenn morgen, also Freitag irgendwas passiert, Samstag irgendwas passiert, was total kritisch ist, dann hört ihr das bestimmt im Stevenio-Teil, im ersten Hälfte quasi genau. Hier vorgeschaltet. Ja, also bitte bedenkt das. Gerade bei Corona, wir hinken 3 Tage hinterher.
4.
Ja.
3, 4. Irgendwie so. Auf jeden Fall hinken wir hinterher. 3, 4 Tage sind Corona, ja, was weiß ich, was alles passieren kann. Wir werden es sehen. Gut, Balazar. Nächste Woche ist theoretisch Klingbeil dran, am 24. Also in 4 Tagen nehmen wir auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass er absagt, ist bei mindestens 50%. Von daher halte ich bereit, Balazar. Halte ich bereit.
Immer.
Halte ich bereit. Ich werde dich informieren, früh genug.
Ja, du wirst ja wahrscheinlich auf den Blog setzen. Wenn
ich werde es auf den Blog setzen und das ist auch, ich sag's ganz offen, Klingbeils letzte Chance, mit dem legendären Steve Stevenio Krömer einen Podcast zu machen. Wenn er das wieder absagt, dann werde ich die Sache erstmal beenden, weil ich dann auch denke, dann ich will nicht sagen, hat er keinen Bock darauf, aber dann priorisiert er so viele andere Sachen so viel höher, dass ich damit leben kann, dass keine Ahnung, also er hat jetzt, wenn man dreimal schon klar ist, momentan mit Corona gibt es wichtigere Dinge, aber er hat ja auch vor Corona 2-mal abgesagt. 3-mal ist Bremer recht, sagen wir, wenn er jetzt beim 3. Mal absagt, dann würde ich sagen, pass auf, dann machen wir das in ein paar Jahren, wenn Lars irgendwie ein bisschen mehr Ruhe hat oder Rentner ist oder was weiß ich was. Also ich bin jetzt nicht der kleine rammelnde Hund an seinem Bein, wo er irgendwie, ich kündige ihn jedes Mal an und dann sagt er, mal gucken, ob es klappt dieses Jahr, ich will dich gar nicht so schlecht machen und so weiter. Lars ist ein feiner Kerl. Wenn er da momentan so viel zu tun hat, dann suche ich mir andere Leute, die mehr Zeit haben, ist ja kein Ding. Also von daher, ja, nächste Woche oder nie, sage ich jetzt mal so. Also, nein, nie, vielleicht auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, so, Balazar, hab einen schönen Donnerstagabend, besauf dich nicht wieder so. Ich habe keinen Bock, dich wieder irgendwie vom Bürgersteig kratzen zu müssen. Spiel Warcraft 3, ach nee, kannst du ja nicht, du hast ja keinen Rechner.
Doch, ich versuche mein Bestes.
Ja, alles klar, hau rein, wir sehen uns morgen Abend im Stream. Dann bist du dann im Chat, da kann ich dich wieder flamen.
Ja, auf jeden Fall.
Mach's gut, danke, bis nächste Woche vielleicht.
Tschüss. Ciao, ciao.